drück den Knopf.
Einen Moment.
Jetzt drück ihn.
Ja, warte doch mal, ich muss erstmal meinen roten Knopf drücken.
Drück den Knopf.
Live
drücke gehen. Den Knopf, mein Freund.
So, nein, nicht den roten Knopf drücken.
Komm, das ist. Ja, komm,
so, kann ich ihn. Jetzt. Kann ich jetzt hier endlich mal mein Intro spielen, oder
was? Ja, mach doch mal.
Halt die Fresse.
Nee.
Ihr hört die Couch Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Es läuft, die Technik läuft. Ich habe den roten Knopf gedrückt und alle Streams laufen. Ist das nicht schön? Ach, ich bin begeistert,
Junge. Ja, ne? Das ist so schön, wenn man so kurz vor knapp dann feststellt, dass ein blödes XLR-Kabel, da merkst du dann, dass wir anscheinend schon technisch ein bisschen weiter sind, einfach mal einen scheiß verfickten Wackelkontakt hat.
Was machst du mal mit deinem Kabel?
Ich habe keine Ahnung. Nur wirklich fünfmal um sich gewickelt habe und dreimal durch die Waschmaschine gejagt habe, funktioniert es auf einmal nicht mehr. Was soll denn das?
Ganz ehrlich, Kälte, frag nicht, weil du könntest eine Antwort bekommen.
Naja, ich denke gerade eher so an Würge- und Fesselspiele und sowas.
Ey, du weißt ja gar nicht, wo es hergezogen ist. Ah, kannst du mal kurz auf die Uhrzeit gucken? Ist es noch? Ja, okay.
Markus, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ach, Markus ist hier. Sag doch gleich
ja, was. Ja, schönen guten Abend, danke.
Wie geht's dir?
Ja, schlechten Leuten geht's immer gut.
Also muss es dir schlecht gehen.
Spaß beiseite. Persönlich geht's mir gut, aber wir werden ja die nächsten 2 Stunden ungefähr drüber reden. Dann wisst ihr, dass es mir nicht so gut geht, wenn ich dazu alles mitkriege, was in Europa so abläuft. Und
uns gleich so gut geht, ne?
Ja, wie auch immer, ist doch alles scheiße hier.
Aber unterhaltsam irgendwie, ne?
Das Schlimme ist, Unterhaltung ist für mich eigentlich mehr, wenn du es nicht vorhersehen kannst.
Also ich weiß nicht, manchmal habe ich so ein diabolisches Gefühl der Genugtuung, weil jetzt können wir wirklich aus voller Seele sagen, Alter, wir haben es letzte Woche gesagt. Ja, wir sind doch genau on point mit unserem Thema gewesen. Wer sich erinnert, wir haben letzte Woche, ja, ich habe den Podcast noch nicht hochgeladen, aber im Stream hatten wir ja das Thema. Absagewelle kurz vor der Saison und jetzt schlägt der Blitz gleich zweimal nochmal ein. Also es sind jetzt mittlerweile 5 Teams, die abgesagt haben. Neu dazugekommen sind die, wie nennen sie sich, Jade Bay Buccaneers. Und jetzt,
vom Jadebusen. Jetzt will ich auch so ein Jade Bay heißen und nicht Jadebusen.
Ja,
obwohl, Jade. Die Freibeuter des Jadebusens, das klingt auch geil, oder? Klingt wie ja. So ein Film, den du früher in der Videothek dann, wo du dann da in die Tür lang gegangen bist und verschmitzt die Tür aufgemacht hast. Guck keiner.
Okay,
du gehst da rein. Jeder weiß, was für Filme du da holst. Ja. Und dann hast du Freibeuter der Jadebusen. Ah.
Ja, und jetzt die Ascendia Cardinals. Da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden, oder?
Boah, ja. Schock. Schock, schwere Not.
Ne? Also ich muss ja mal kurz mal sagen, ne? Es gibt noch diese Dunkelziffer, die wir haben. Ne? Die Teams, die gar nicht mehr gemeldet haben. Ne? Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 240 Teams, die noch im Ranking waren, ne? Also die überhaupt noch in Deutschland gespielt haben, Herrenbereich. Und jetzt sind es unter 220. Ja? Ganze 20 Teams, die überhaupt gar nicht mehr gemeldet haben. Das finde ich auch schon so ein Leck mich am Arsch, das ist aber scheiße. Das sind 10% weniger. Plus X jetzt.
Ja, ich würde aber im Gegensatz dann gerne mal die Mitgliederzahlen deutschlandweit sehen, wie die sich entwickelt haben.
Das können wir doch schnell mal bei KI eingeben hier.
So, ja, dafür führt mich dann auf Statista, wo ich Geld zahlen muss. Habe ich keinen Bock drauf. Aber du, das Problem ist ja mit Mitgliederzahlen, ne? Das ist ja meistens dann auch etwas, was sich hier so ein bisschen, sag ich mal, dann so ein bisschen erschüttert, ne? Stell dir mal vor, du bist Kassenwart im Verband oder beim Verein. Dann hast du ja immer die Leute, da wo du sagst, okay, 25 Leute zahlen Mitgliedsbeitrag. Alles klar, ich habe 25 Mitglieder. Nein, du hast 25 Leute, die Mitgliedsbeitrag zahlen. Du hast nicht 25 aktive Sportler, du hast 25 Leute, die Beitrag zahlen und mindestens 5 davon, die vergessen haben zu kündigen.
Oder passive Mitgliedschaften, ne?
Das kommt auch noch oben drauf, ne? Das ist immer so eine.
Aber es wäre zumindest ein Richtwert. Also Gemini sagt mir, im Jahr 2026 hat der AfVD etwa 73.410 Mitglieder. Anzahl der Vereine über 500. Aktuell circa 512 gemeldete Vereine.
Ja, wie viele Mitglieder pro Verein sind denn das jetzt? Einfach mal schnell über den Taschenrechner gezogen.
Ja, das kannst du bitte machen.
Oh, verdammte Scheiße, muss ich den Rechner anschmeißen. Leck mich doch mal Arsch, ey. Nur weil ich da... Ich kann nicht reden und Kopfrechnen gleich. Das geht gar nicht, ne? So, also, was hast du gesagt? Das sind wie viel Mitglieder?
73.410.
Ja, bis bei 146.
So, ne? Und 146 Mitglieder. Oh, das ist aber jetzt... Klingt jetzt erstmal viel pro Verein, aber wenn ich dran denke, sollten mindestens zwei Mannschaften sein, mindestens eine Herrenmannschaft und eine Jugendmannschaft, dann wird es noch ein bisschen knapp. Ne, weil dann sind es knapp etwas über 70 pro und da müssen wir noch drüber nachdenken. Ne? Da sind dann noch die Leute, die ehrenamtlich mit dabei sind, beziehungsweise die einfach nur so dabei sind, wie ein Kassenwart, der nicht mehr spielt und so weiter und so fort. Und dann wird es schon ein bisschen knapp, ne?
Mhm. So, ich habe hier mal eine Entwicklung eingegeben von 2020 bis 26. 2020 hat man eine Mitgliederzahl von 70.500, 21 dann 72.373. Also ich lass mal die, ich sag mal die runde Zahlen hier. 22 waren es dann schon 73.000 und ein bisschen. 23 ging es wieder ein bisschen zurück mit 72.500. Dann ging es 24 wieder ein bisschen hoch mit 73.100. Und seitdem dümpelt das dann so ungefähr, hat sich das so eingepegelt. Ja, wobei man dann auch dazu sagen muss, bei dieser Mitgliederentwicklung sind ja die Flag-Football-Vereine auch mit drin. Jetzt ja. Ist das natürlich nicht das Große, ja, aber einen kleinen Teil des Kuchens nehmen die halt auch schon ein, ne? Und dann müsste man, will ich jetzt hier nicht machen, eigentlich auch nochmal unterscheiden zwischen Jugendmitgliedern und Erwachsenenmitgliedern.
Ja, du bringst es aber auf den Punkt, genau, das kannst du jetzt absehen. Wenn die Mitgliederzahlen im Grunde genommen, verzeiht mir den kleinen mathematischen Unterschied, wenn die Mitgliederzahlen gleich bleiben, wir aber, wenn ich das jetzt mal im Kopf richtig überschlagen habe, knapp 10% weniger Teams im Tackle-Football haben, und ich mir im Kopf so mal die Mitgliederzahlen ausrechne, dann weißt du, wie sehr Flag-Football boomt.
Ja. Mhm. Der NRW-Verband, der... Ich wollte nicht sagen, keult sich drauf ein, aber man könnte es meinen. Das war jetzt ein bisschen flapsig, aber es war auch so genauso gemeint. Ne? Der rühmt sich damit, dass mehr Teams gibt, aber dann guckst du halt, wie viele Tackle-Teams mehr gibt es denn? Achso, nicht. Gibt nicht mehr,
ja, Tackle-Teams. Ja, du machst halt aus einem Tackle-Team, machst du halt zwei Flag-Teams und das sind dann gut besetzte Teams. Ist so. So, Punkt. Zeigt wieder mal eine ganz klare Entwicklung, muss man so sagen. Aber gut, das ist ja nicht das Main-Thema heute, glaube ich, ne?
Nee, das Main-Thema wird ja schon so ein bisschen die Absage rund um die Cardinals sein.
Ja.
Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, was sind denn eigentlich so die Anzeichen, die einen mitteilen sollten, dass man vielleicht nicht melden sollte und den Umstand, dass man eigentlich auch früher absagen muss, beziehungsweise was kann man da für Steuerungsmaßnahmen einstreuen, ob man jetzt die Meldefrist nach vorne verlegt, also dass man früher melden muss, dann aber vorher vielleicht schon eine Wechselsperre dann einzieht, dass man erst eine Wechselsperre hat und dann sein Team melden kann und ob die Strafen nicht einfach höher sein müssten dann bei so einer kurzfristigen Absage. Wie siehst du das, Markus?
Das ist jetzt, um ganz ehrlich zu sein, eine ganz schwierige Frage. Wer da eine Patentlösung hat, könnte damit reich werden. Ich hätte einen ganz anderen Ansatz.
Erzähl mal.
Ich glaube, wir haben auch vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Sicherlich ist für Trainer ein Ansatz, eine Trainerlizenz zu machen. Warum macht man nicht auch eine Lizenz für Vereinsführung, Management und so weiter? Nee, nicht lachen. Genau das ist die Problematik, die wir immer wieder ansprechen. Dass sowohl bei, ich sage jetzt mal uns, als wir kommen ja mehr von der Trainerseite, bei Trainern und auch bei Vorständen, also beim Management, viel zu viele Amateure rumlaufen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben.
Aber es ist immer gut, meinen.
Und ja, das bringt mich aber nicht weiter am Ende des Tages. Und jetzt komme ich mal zurück auf die Cincinnati Cardinals. Da ist, glaube ich, auf allen Ebenen ein bisschen was, sagen wir mal so, schief gelaufen.
Ja,
Denn
galoppieren wir nicht gleich davon. Wir müssen ja erstmal die, die es noch nicht mitbekommen haben, mitteilen, warum du jetzt auf diese Vereinsebene, also auf die Führungsebene ansprichst, weil in der Absage, also die Absage des der Ascendia Cardinals, die war ja ziemlich pikant, wenn man das mal so zwischen den Zeilen gelesen hat.
genau.
Und zwar war es der Satz, dass die Vereinsführung vom Verein informiert worden wäre,
Von den
dass die
Spielern.
von den Spielern informiert worden ist, dass sie nicht spielfähig wären. Und die Meldung kam ja, glaube ich, gestern so ein bisschen über den Äther und wurde dann abends bestätigt. Und meine Fresse, wir haben Game Week, also die Regionalliga NRW hat ja schon begonnen. Und in der Game Week sagt das Team, du lieber Vorstand, wir sind nicht spielfähig. Und das ist ja der eigentliche Skandal, dass der Vorstand anscheinend gar keine Ahnung hatte, wie es eigentlich um das Team, um das Herrenteam bestellt ist. Und da wollen wir, glaube ich, jetzt mal ansetzen, weil, wie gesagt, die Mechanismen, warum jetzt ein Team irgendwann nicht spielfähig sein könnte, haben wir letztes Mal besprochen, könnt ihr gerne reinholen, nachholen. Aber wie du sagst, da muss ja komplett was richtig schiefgegangen sein, wenn der Vorstand vom Team informiert wird in der Game Week, du, pass auf, wir sind nicht spielfähig.
Ja, in Klammern Trainer,
Ja,
höre ich nichts von. Aber wir bleiben dabei. Genau das meinte ich damit. Da hat es wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen, wie soll ich mich ausdrücken, haben es verschiedene Leute verkackt.
das hast du schön gesagt. Das ist lyrisch wertvoll.
War das politisch korrekt?
Ich würde sagen, an Anbetracht der kurzzeitigen Entscheidung würde ich mal sagen, das war schon diplomatisch.
Weil ganz ehrlich, da muss und einige müssen es richtig verkackt haben. Wenn der Vorstand von nichts weiß, dann sollte man mal drüber nachdenken, was da falsch gelaufen ist. Wenn ich den Trainer, der ja noch irgendwo dazwischen steht, also zwischen Vorstand oder neben Vorstand und Spielern, wenn der überhaupt nicht mehr vorkommt, dann stelle ich mir die Frage, wo ist er, was hat er gemacht, was hat er für eine Meinung, weiß ich alles nicht. Und jetzt komme ich dann leider auf die Spieler, die natürlich von der Begründung gesundheitlich und so weiter völlig nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, egal, Vorstand, Trainer, Spieler. Ich merke nicht, dass ich nicht in der Lage bin zu spielen in der Game Week oder in der Woche, bevor die Saison beginnt.
Und vor allem nicht so
Sorry.
plötzlich, und vor allem nicht plötzlich. Das ist meistens ja nicht ein plötzliches Ereignis. Das ist ja meistens hoffentlich nicht sag ich mal, der Reisebus, der jetzt mit der gesamten Defense dann irgendwie die Ruhe in den Fluss fällt und nie wieder gesehen war. Das wird es so gut wie nie sein, sondern immer mindestens eine Kaskade von Ereignissen. Und
Ja,
das ist
ich
immer die
sag mal.
Frage, wann hätte man es erkennen können? Meistens zu spät.
Ja, aber ich sag mal so, bei einem Vorstand, Regionalliga, stelle ich es mir doch einmal so vor, dass der Trainer in einem regelmäßigen Austausch sein müsste mit dem Vorstand, zumindestens weil er auch gewisse Dinge benötigt. Ja, sollte mal checken, sind die Busfahrten schon bestellt? Wie sieht's aus? Haben wir Staff zum Game Day da oder was? Wir brauchen dies und das. Also der Trainer ist ja schon gut damit beraten, regelmäßig mit dem Vorstand zu reden, wenn er was von dem braucht.
Ja, oder einfach nur einen Sachstand abgeben, ne? Das kann natürlich auch sein,
Ja,
ne?
genau, als
Hallo,
Vorstand wird.
ich hab nur 15 Leute im Training. Ich habe hier ein Problem, wenn der Vorstand sagt, ah ja, mein Gott, ist okay, ne?
Genau, als Vorstand würde ich mir das Recht rausnehmen, beziehungsweise das Recht hast du, von deinem Trainer eine regelmäßige Wasserstandsmeldung zu bekommen. Wie sieht's aus? Läuft ihr nach Plan? Wenn man denn einen Plan hat, dass der Coach eine Melde und damit auch eine Bringschuld hat, dem Vorstand gegenüber über den Zustand des Teams zu informieren. Und wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, dass da sofort gehandelt werden kann. Andersrum, denke ich mir doch, so ein Vorstand muss doch auch mal zum Training kommen regelmäßig, um sich das auch mal anzugucken und auch mal mit den Leuten vor Ort zu reden, um präsent zu sein. Also, das verstehe ich überhaupt nicht.
Also da muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ne? Ich habe Vereine gesehen, da war der Vorstand relativ selten beim Training. Auch bei der ersten Mannschaft. Das war dann schon teilweise etwas.
Na gut, aber dann los.
Es ist leider Fakt, dass das wenige oder zu wenige Vorstände das wirklich regelmäßig machen. Aber es gibt guten Grund dazu, das zu tun, weil das ist die Basis ihrer Arbeit. Und das kann ich genauso aus dem Berufsleben sagen. Der Geschäftsführer einer kleinen Spedition, der sollte schon noch mal zwischendurch mit seinen Fahrern sprechen. Der hat ganz andere Sachen zu tun, aber der muss regelmäßig mit seinen Fahrern sprechen. Sonst kriegst du nicht mit, wenn dir die Firma oder der Verein unterm Arsch wegbrennt. Und solche Dinge, nochmal, wir können von außen nicht sagen, der oder der oder der war's. Es hat offensichtlich gewisse Missstände gegeben und die können all das sein, was wir jetzt gesagt haben. Nur, ja. Allgemein, Wenn ich, wir haben jetzt, mein Kalender sagt 12.04., wenn ich Anfang Februar oder beginnen wir mit dem Januar, wenn wir im Januar 10 Leute im Training haben, dann habe ich schon Großalarmstimmung.
Ja, und so. Da brauchst du dann, sag ich mal, ein Commitment von allen Beteiligten, wo du sagst, okay, wir reiten jetzt schön mit dem nackten Arsch auf der Messerkante und wenn alle mit d'accord sind, dann sind alle mit d'accord. So, ist sie groß bekannt, ne?
Und dann andererseits, man weiß es eben nicht, wenn die Spieler gesagt haben, ey, Leute, telefoniert den Arschlöchern mal hinterher, weil so können wir nicht spielen. Man weiß es nicht. Also es kann alles gewesen sein, nur im Großen und Ganzen scheiße. Und das ist wieder flächendeckendes Versagen. Und das ist deswegen mein anderer Ansatz, da so eine Art Führerschein zu machen und dem der Vorstand werden will, auch mal zu sagen, kümmere dich mal um deine Untergebenen, wenn er nicht von sich aus, wie das anderswo auch so ist, eine entsprechende Ausbildung hat.
Es gibt von den Landessportbünden, also zumindest im Berlin Landessportbund, das Angebot für Kurse für Vereinsmanagement, also gerade kaufmännisch. Ich weiß das, weil damals der Vorstand von den T-Birds, vor 3-4 Jahren da noch aktiv war, so eine Ausschreibung gewonnen hatten, um so einen Lehrgang beim LSB mitzumachen. Von daher guter Tipp für Leute, die da irgendwie in dieses Amt gerutscht sind, schaut euch sowas an und nehmt da Input mit, um da wirklich eben auch Kennzahlen bei euch zu implementieren, die euch sagen, ob ihr A, auf einem kaufmännischen guten Weg seid und B, auch vom sportlichen Plan her irgendwie noch auf Kurs seid. Ja? Weil es gibt ja für alles Kennzahlen und die Kennzahlen sollte man dann halt kennen und regelmäßig überprüfen.
Ja, das klingt erstmal so einer krassen Excel-Tabelle. Ist es meistens auch, ne? Oder du schmeißt einfach nur Spieler plus an und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du als Vorstand keinen Zugriff auf beispielsweise Spieler plus von deinen Teams hast, weil dann kannst du nicht nachsehen, wie viele Leute sind beim Training, weil dann hast du wenigstens, sag ich mal, deine genaue Kennzahl, wie ist die Trainingsverteilung? Zack, bums, okay, cool.
Ja, du, aber die, also meistens ist es ja so, ja gut, kann man mittlerweile über Spieler Plus machen, aber dann, das kommt dann drauf an, wie gut das gepflegt wird.
Ja,
und
klar.
Wenn es dann aber die alte Papierliste ist, wo man dann aufschreibt, wer denn da so dabei ist. Warte mal kurz, ich muss hier das Babyfon weitergeben. Danke, Schatz.
Das kannst du auch beim Training machen, so ein Babyhund vom Vorstand.
Ja, dass man ja irgendwie diese Anwesenheitslisten ja schon rein versicherungstechnisch aufbewahren muss. Und da sollte sowieso aus Eigeninteresse der Vorstand regelmäßig drauf gucken.
Der war richtig gut.
Du hast ja Bobo gehört in den letzten
Jahren. Ja, aber ich sag mal so, wie viele Leute, wenn die das gehört haben, oder beziehungsweise sich dann sagen so, ja, ich sollte auch der Autobahn auch nicht so schnell fahren, ne?
Also für mich machen sich hier zwei Probleme irgendwie, also ich schlussfolgere zwei Probleme. Einerseits, dass der Verein überlastet war, beziehungsweise seiner Kontrollpflicht nicht nachgekommen ist. Und dass das Team aber auch nicht kommuniziert hat, ne? Und so wie Markus gesagt hat, das Team oder die Trainer sind ja genauso in der Pflicht und scheinen genauso versagt zu haben. Oder den Vorstand hat es nicht interessiert.
Sagen wir mal so, auch wenn man nicht das Gefühl hat, man hat versagt, aber an einem bestimmten Punkt hätte man früher reagieren können oder entsprechend sagen können, also jetzt großes Beispiel, ne, als Spieler, ohne mich, ich bin raus, den Scheiß hier mache ich hier nicht mehr mit. Was auch immer passiert sein mag, kann ja passieren. Kann ja sein, dass Spieler sagen so, nee, so wie der Vorstand mit uns umgeht oder die Trainer mit uns umgehen oder wie die anderen Teammates mit mir umgehen, da habe ich keinen Bock drauf. Und das machen dann 10 Leute, dann hast du schon ein Problem. Ne? Genauso rum kann es natürlich auch sein, dass Coaches sagen, ja komm, wir ziehen durch. Ja mein Gott, habe ich woanders auch schon mal erlebt. Ich habe keinen Bock mehr, den Kassenwart, sag ich mal, die Mitgliedsbeiträge vorzurechnen. Ich bin nur Coach, was soll denn der Scheiß? Da kann man dann auch gegebenenfalls sagen, okay, entweder ziehe ich das Jahr noch zu Ende durch oder ich sage, ich gehe jetzt, Punkt. Und spätestens da muss dann wieder die andere Seite gut reagieren. Und 7 Tage vorm Game Day, also ich möchte mal sagen, da ist ganz schön viel Wasser in den Rhein runtergelaufen, was mitbekommen hat, was scheiße lief.
Also ganz ehrlich, die Strafe, die da jetzt fällig wird, die haben sie sich mit Anlauf verdient.
Ganz ehrlich, diese Strafe, ne, die muss ja der Verein bezahlen. Und ich behaupte mal, da mindestens 90% des Vereins, ja, die waren halt nur mit dem Verein, die haben halt nichts zu tun, aber trotzdem müssen die den Scheiß bezahlen.
Ja, aber, also irgendjemand hat da Scheiße gebaut und die Leidtragenden sind jetzt auch die anderen Teams, denen die Game jetzt ins Flöten gehen.
Kommt so kurzfristig, ne? Stell dir mal vor, du hast einen Bus schon, sag ich mal, vertraglich vorversichert, ne? Ne? Kann ja auch sein, ne?
Ja, wenn du jetzt wieder Busfahrten stornieren musst, ne, dann hast du bestimmt irgendwo eine Stornogebühr mit drin. Außer du hast da einen sehr kulanten Busanbieter, aber die müssen auch irgendwie von was leben.
Wisst ihr, wie viele Teams im Durchschnitt die letzten Jahre zurückgezogen haben?
Nee.
7%.
7%?
Wenn ich mich nicht verzählt hatte. In den letzten 10 Jahren.
In den letzten 10 Jahren?
Also ich sage so, wopala. Also wir haben ein Strukturproblem.
Ja, 7% klingt jetzt nicht so viel, oder?
Naja, wenn du sagst, dass 7% deiner Game Days ausfallen oder umgewertet werden. Ein bisschen doof, ne? Dann spielst du 10 Spiele und ein Spiel schon für den Arsch. Wenn du Glück hast, eins, was du noch nicht gespielt hast. Wenn du Pech hast, eins, was du gespielt hast.
Ja, Moment. Wir reden von zurückgezogen. Das heißt, waren schon gemeldet und waren schon geplant.
Mhm. Die Teams, die in der Saison dann nochmal zurückziehen, ist auch nochmal, da kommt dann, auch noch.
Ja, die meine ich ja. Das sind schon 7%. Ich meine jetzt nicht die Teams, die überhaupt nicht mehr gemeldet haben. Die meine ich gar nicht.
So.
Sondern also, in der Saison.
Also da muss ich dann als Qualitäter sagen, solange du nicht unter 1,5% bist, ist das scheiße. Weil unter 1,5 respektive unter 1% ist es Zufall. Alles andere ist scheiße. Also wenn da ich ja Qualitätsmanagement so ein bisschen beruflich mache, ganz ehrlich, wenn ich 7% neben meiner Zielvorgabe liege, dann muss ich mir sagen, das ist ziemlich scheiße. Jetzt stellt euch mal vor, London Heathrow.
Boah, jetzt kommt's aber mit dem Knaller, ne?
500.000 Passagiere am Tag.
93% kommen heil an.
7% crashen.
Redest du gerade über mein Aktiendepot, du Arsch?
Questions?
Ja, das ist, die 7% können es in sich haben, ne? Und das Schlimme ist ja dabei auch noch, ne? Kann auch sein, dass ich mich um 1-2% verzählt habe, ne? Das heißt aber, es gibt auch Ausschläge nach oben und nach unten.
Ja, wenn die Ausschläge nach unten sind, die dann heißen, es waren mal in einem Jahr nur 4%, dann muss ich mir noch mehr an den Kopf packen, wenn 4% ein gutes Jahr ist, was für mich immer noch eine Scheißzahl ist.
Ja, weil wenn du sagst, ich habe 10 Spiele das Jahr und wahrscheinlich wird eins für die Katze sein, ist doch
ja, auch aber dann ist, ehrlich dann, gesagt. Dann ist ja die Frage.
So, Entschuldigung, jetzt sind wir nämlich genau beim Punkt. Jetzt die nächste Frage wäre im Einzelfall, warum? Und dann kann man anfangen, strukturiert zu arbeiten, wenn du Gründe dafür hast, und dann kannst du auch die Gründe bekämpfen, und dann kommst du auch voran.
Genau,
dann wer ist dafür zuständig beim AVD?
Na, der AVD ja nicht, das ist ja eine Regionalliga und damit ist das eine Zuständigkeit.
Okay, der entsprechende Landesverband.
Und damit versinkst du im Zuständigkeitssumpf.
Naja, nee, also jetzt
müssen wir... Völlig egal. Gibt es Beauftragte, die sowas kontrollieren und machen? Nein.
Ja, nun warte mal. Jetzt ist es ja so, dass ein Landesverband grob gesagt ja nur dafür zuständig ist, um eine Liga bereitzustellen, beziehungsweise diesen Orga-Kram zu übernehmen, mit Spielerpässe, Blau und Blub und Schiedsrichter. Was die Vereine jetzt in ihrer selbstständigen Verantwortung tun oder lassen, ist denen ja egal, solange sich alle an die BSO halten, bla und blub. So, und wenn sie sich nicht an die BSO halten, dann gibt es halt Strafen. So, und so ein Rückzug so kurz vor der Saison, beziehungsweise die Saison hat ja schon stattgefunden, wird dann halt sanktioniert. Wie die Leute dann zu dieser Strafe kommen, also das kann ja erstmalig, also auf dem ersten Blick kann es dem Verband ja erstmal egal sein, weil die Vereine sind für sich selbst verantwortlich. So, und jetzt, ja. Jetzt stellen wir fest, 7%, das ist ja aber, diese 7% betrifft ja nicht nur ein Bundesland. Also 7% sprechen wir jetzt von ganz Deutschland und allen Ligen. Und dann sieht das ja wieder alles ein bisschen anders aus. Ne? Also diese 5 Fälle, die wir bis jetzt kennen, die zurückgezogen haben, das betrifft ja alles jeweils eine andere Liga. Ne?
Ja.
Und dann sieht es vielleicht gar nicht so dramatisch
aus. Und die Jugendmannschaften haben wir noch gar nicht mitgenommen.
Die Jugendmannschaften
haben wir noch nicht mitgenommen. Von den Herrenbereichen. Ne? Wer es nachschauen will, ne, bitte schon bei footballaktuell.de, da gibt es nur das Deutschland-Ranking und da kann man sehen, wie viele Teams am Anfang im Ranking waren und viele am Ende der Saison im Ranking waren. Und dann wird man manchmal feststellen, oh, da haben sie ja schon ein paar rausgenommen. Weil
dann ist natürlich die nächste Frage, ob die Landesverbände, wenn einem Landesverband wie NRW, der natürlich relativ groß ist, ich sage jetzt mal, ein Team pro Jahr ein Bach runtergeht, dann bist du ungefähr bei der 1%-Regelung. Sage ich jetzt mal, ohne die genauen Zahlen zu haben, da muss ich unseren Statistikgott hier mal ansprechen. Nein, aber dann bist du ungefähr da. Da könnte der Landesverband dann sich zurücklehnen und sagen, hey, da sind wir zufrieden mit, ja. Wenn aber das anderswo anders aussieht oder in NRW anders aussieht, dann muss man sich die Frage stellen, bin ich zufrieden damit oder möchte ich vielleicht besser werden?
Also wo es, glaube ich, eine Zuständigkeit gab und wo man ja dann auch eine Qualitätsoffensive gefahren hat, war ja die GFL. Ich erinnere jetzt nur kurz hintereinander, Adler implodiert und zurückgezogen, Paderborn Dolphins zurückgezogen, sind jetzt in der Regionalliga. Da hat man ja schon Konsequenzen gezogen und Maßnahmen ergriffen, um das Ganze zu stabilisieren und zu schauen, dass die Teams spielfähig eine Saison beenden, zumindest. Ja. Je tiefer wir gehen, desto größer sind ja die Probleme für die kleinen Vereine. Ne, Mitgliederzahlen zu generieren, um dann eben verlässlich spielfähig zu sein. Weil sind wir mal ehrlich, dort passiert das ja regelmäßig, dass Teams dann gerade mit einer Mindeststärke auftauchen, wo ein gewisser Prozentsatz immer noch halt nur Aufläufer sind, die sich danach sofort wieder umziehen. Ja, also da können wir, glaube ich, vom Glück reden, dass es nicht mehr Teams sind, die zurückziehen müssen.
Ja, man spielt ja nicht ohne Grund siebte Liga.
Ja, und es gibt ja auch diese inoffiziellen Spielgemeinschaften. Ne?
Meinst du jetzt die kleinen Anfragen aus Langenfeld oder so oder aus Remscheid Richtung Essen, ob die Leute nicht Bock haben, Football zu spielen?
Nee, das nicht, aber wenn ich jetzt zurückdenke, hier zum Beispiel bei uns im beim Berliner Verband, da haben ja die Raccoons dann zusammen mit den Bears gespielt. Das war nicht offiziell eine Spielgemeinschaft, sondern die Raccoons haben dann unter den Bears gespielt. Und dann war das okay, ne? Also rechtlich gesehen keine Spielgemeinschaft, aber unter der Hand halt schon. Und möchte nicht wissen, bei wie vielen Vereinen oder bei wie vielen Teams das eben halt noch so läuft.
Ja, aber dann haben sie wenigstens eine Lösung gefunden. Ne?
Also, ja, also, gut.
Also ich verstehe manchmal nicht, wo jetzt wirklich das große Problem ist, wo man im Herrenbereich nicht Spielgemeinschaften bilden kann. Warum nicht? What the fuck not?
Verlagert, glaube ich, nur das Problem.
Ja, aber besser spielen als gar nicht spielen, ne? Habe ich da eine halbe Mannschaft? Kann man Spielgemeinschaft? Vielleicht fusioniert man auch zu einem komplett neuen Verein, Münster Phoenix.
Aha. Ja, also ich glaube, das ist halt ein Pflaster aufkleben und Markus hat ja auch vorhin die Frage gestellt und da wollte ich eigentlich auch mit eingreifen. da muss ja man sich die Frage nach der Struktur stellen. Also wo liegt im System der Fehler, um zu schauen, wo können wir da ran? Und ich glaube, und das hast du ja dann auch im Vorgespräch mit ins Spiel gebracht, Carsten, das Problem fängt ja auch schon bei der Jugendarbeit an.
Ja, richtig.
Die uns ja eigentlich neue Spieler produzieren sollen. Es gibt immer weniger spielfähige Jugendteams und mittlerweile hört man auch aus der einen oder anderen Ecke Teams sagen, ja, die Jugendarbeit lohnt sich ja einfach schlichtweg nicht mehr. Das ist halt zu teuer und dafür, dass es halt nichts bringt, warum soll man halt noch Jugendarbeit machen, ne?
Ja, und spätestens da fängt das Problem an, dass du dich nur noch auf eine Sache fokussierst, aber dann halt die Pipeline nicht mehr hast. Weil, was hatte ich jetzt letztens gelesen gehabt, ne? Schaust dir das Herrenteam an, siehst du die Vergangenheit, ne? Hast du beispielsweise Ladies Team, siehst du gerade die Gegenwart, weil Ladies Teams reagieren relativ schnell auf etwas, was nicht funktioniert, weil sie halt so klein sind und, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber halt sensibel sind. Du Arsch. Und Jugend ist die Zukunft, aber wenn die Jugend nicht da ist, dann, was hast du denn noch, ne? Ja, ein Herrenspieler hört relativ schneller mit Football auf als ein Jugendspieler zum Beispiel. Komischerweise, rein statistisch gesehen, geht der Herrenspieler schneller in Rente als der Jugendspieler. Habe ich einen Jugendspieler, der von der U13 hochspielt, ne? Ja, der spielt vielleicht noch 10, 12, 15 Jahre, wenn nichts Schlimmes passiert. Ein Herrenspieler mit 23? 5 Jahre? Tja, wo ist denn deine Zukunft denn bitte als Verein?
Markus.
Zukunft?
Zukunft, Fragezeichen.
Football?
Generation X.
Ja, also ich glaube, dieses mit den frühen Aufhören, das hast du in den höheren Ligen, weil dort der Football, glaube ich, auch intensiver ist. Ich habe eher das Gefühl, dass in den unteren Ligen die Leute spielen, bis sie umfallen. Also teilweise jenseits der 30, manchmal sogar bis zur 40. Da kommt dann aber auch nichts nach. Ja, also da kommt keine Jugend nach. Also spielen sie eben halt auch so lange, glaube ich auch, weil sie das Gefühl haben, spielen zu müssen. Beziehungsweise, weil es da eben noch auf einer Hobby-Ebene ist, wo ja, man das noch nutzen kann und mit 40 noch mithalten kann.
Ja, das sind ja auch diese Bullshit-Kommentare, die du gerade liest. Ne? Früher haben wir noch im Park trainiert, da waren noch ganze Kerle unterwegs. Ja, jetzt bleib mal still.
Ja, früher, okay. Wenn ich sehe, wie man mir versucht hat, Tackeln beizubringen, da würde ich heute mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung
kriegen. Hat irgendwas mit einem Baum zu tun?
Nee. Ach, schade, brauchst du gar keinen Baum. Wenn du jemanden einfach steif mit dem Helm vorwärts und rückwärts umfallen lässt, so dass er mit dem Kopf mehrmals auf den Rasen knallt, dann müssen wir uns über Gehirnerschütterungen und die Schwere der Gehirnerschütterungen keine Gedanken machen. Wenn ich das heute mache, kriege ich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Also von daher früher und heute, das ist immer so ein bisschen, man muss da auch ein bisschen mit der Zeit gehen.
Ja, also als neigt es dann auch im Nachhinein mit der rosaroten Brille zu betrachten.
Das ja, das kommt ja auch noch hinzu, geil, wenn das Problem, was nützt mir das?
Nein, aber es gibt schon doch einige Teams, die eine zweite Mannschaft haben und die das eigentlich, sofern ich da richtig informiert bin, kenne ich aus Süd, gibt es in Süddeutschland zwei zweite Mannschaften, die den älteren Semestern noch die Möglichkeit zu geben, was zu tun, weil sie auch in unteren Ligen spielen. Und dann eben die Jugendspieler, die nicht geeignet sind, um den Sprung direkt in die höherklassigen Teams zu machen.
Kurze Anekdote, weil ich das heute auch gerade bei Facebook gelesen habe. Saarland Hurricanes, die haben jetzt vor kurzem im Februar einen Aufruf zum Tryout gemacht. Und jetzt machen sie einen Aufruf, sie suchen auf allen Positionen Coaches, selbst Head Coach. Und da frage ich mich, erst machst du ein Tryout für die zweite Mannschaft? Und dann suchst du das Trainerteam zusammen und dann kann da Hunz und Kunst vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte jetzt übrigens Headcoach werden.
Ja, das ist so wie Henne und Ei, ne? Hast du Coaches, hast du keine Spieler, hast du keine Spieler, hast du keine Coaches, hast du beides.
Genau, aber jetzt nehmen wir doch mal ein positives, sagen wir mal was Positives, Obacht. Wir sind 34 Minuten auf Sendung, es kommt was Positives von mir.
Schreibe ich mir in mein Positivtagebuch rein. Der Markus hat etwas Positives gesagt.
Genau, Schwäbisch Hall Unicorns ist ja bekannt dafür, dass sie eine zweite Mannschaft haben seit Jahren. Und was so eine zweite Mannschaft bringen kann, wenn man das gedanklich richtig macht, eben zum einen Jugend, die noch nicht so weit ist, ranführen, den Alten eine Möglichkeit geben, bla 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 bla, Spieler zweite Reihe. Das haben wir vor 3 Jahren gesehen, als auf einmal die halbe Unic, nein, 75% der Unicorns-Mannschaft nicht mehr da war. Haben die Schwäbisch Hall Unicorns aus der GFL zurückgezogen? Nein, haben sie nicht. Und ganz im Gegenteil, sie haben es sogar noch in die Playoffs geschafft. Sie haben es sogar noch ins Finale geschafft, glaube ich, in dem Jahr. Also da muss ich da mal den Respekt ziehen. Aber warum? Warum? Die Basis für das, die Basis, natürlich nicht der einzige Grund, aber die Basis für das war die zweite Mannschaft.
Ja, das sagen ja Carsten und ich ja auch immer. Also die zweite Mannschaft ist ja mehr als so wirklich ja Ausbildungsprogramm okay, aber letztendlich ist es ja immer noch so diese Notreserve zu haben,
Ja, und
wenn das GFL-Team abkackt.
die hat einem renommierten, langjährigen Verein in Deutschland, nämlich genau den Unicorns, da den Arsch gerettet. Und mittlerweile sind sie wieder normal drin. Ich sage ja, da gehören mehrere Sachen dazu. Da gehören die Spieler dazu, da gehören
Bei
auch die Trainer dazu, die das dann
den
übernommen
Adlern ist
haben.
es ja auch so, ne? Also es ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, weil die Adler ja zurück in den Landesverband sind, um zu spielen. Aber hätten die jetzt nicht eine zweite Mannschaft gehabt, aus dem man jetzt versucht oder jetzt wieder ein Senior-Team aufgestellt hat, was in der Regionalliga spielt, ohne diese zweite Mannschaft hätte das nicht funktioniert und die Adler wären weg. Also puff, weg. Ja, und von daher hat sich dieses Projekt zweite Herrenmannschaft für die auch ausgezahlt, ne, damit sie überhaupt die Chance haben, wieder Richtung zweite Bundesliga zu starten. Und das sieht ja eigentlich ganz gut aus.
Also ich sag
Aber
immer, wenn man halt.
danke für die Info. Finde ich interessant. Erst Spieler suchen und dann feststellen, ja, wir haben genug Spieler, jetzt suchen wir uns mal Trainer.
Ja, der
Oh,
Vorteil
ob
ist
sie
ja
genug
eigentlich,
Spieler haben,
dass,
weiß ich nicht.
ja, ich sag mal so, rein vom Prozedere. Rein theoretisch kannst du ja so eine zweite Mannschaft erstmal mit der ersten Mannschaft mitlaufen lassen.
Macht man in der Regel auch im Wintertraining.
Im Wintertraining
Ja,
geht
ohne
das
Kontakt.
noch.
Ja, also das
Später wird
Prozedere
es
ist
wieder
ja
ein bisschen
meistens,
komisch.
nee, das Prozedere im Winter ist ja meistens, du machst ja ohne Ausrüstung und machst ja wirklich nur diese Basic Skills, die jeder braucht, und plus Kondition, wo du halt auch Leute mit daneben stellen kannst, die aus der zweiten Herren kommen, um halt auch mal zu schnuppern, wie verhält sich denn so ein richtiger Sportler, und auch damit es so ein Kennenlernen gibt, um dann halt die Connection zu haben zwischen zweiter und erster Herren, damit es da so eine Diffusion gibt oder
Ja, vor
geben
allem kannst du
kann.
die Basics, sag ich mal, nochmal abrufen bei den Leuten, die schon länger spielen, plus noch Basics halt denen beibringen, die noch gar nicht wissen, wie das funktioniert.
Genau, und dann kannst du dir so ein bisschen Coaching ersparen, indem sich die Neuen halt den Ablauf bei den Älteren dann Altgedienten abgucken können.
Nebenbei ein schöner Vorteil ist, wenn du neue Coaches hast, ne? Die können die dann auch ins Coaching reingeholt werden, die ganzen Coaching-Points schon mal mitnehmen. Und wenn sich das dann ausgliedert, ne? Betrieb 1, Betrieb 2, ne? Dann kann man das entsprechend dann weiter mitnehmen. Und nächstes Jahr
Ja,
kannst du wieder von vorne anfangen.
wenn man dann nicht vergisst, ihnen zu sagen, aber egal wo du jetzt herkommst, du hast da andere Voraussetzungen, also musst du es auch dementsprechend an dem Training anpassen, denn wenn du es
Ja,
nicht
klar.
tust, wirst du versagen.
Ja. Also
Ja,
so haben
klar,
wir das
siebte
zum
Liga
Beispiel
sollte man nicht so
damals,
High-Level-Shit verlangen, ne? Also,
so haben wir das bei den Adler 2 gemacht, wo ich ja dann ein Jahr mitgecoacht habe. Und ja, klar, der Unterschied war klar. Und die Jungs wurden ja dann, wenn's, nachdem das so ausgefasert ist und in die einzelnen Stränge aufgeteilt worden sind, wurde das Training ja natürlich angepasst. Die Mechanics waren gleich, die Intensität aber eine andere. Ne? Und der Schwerpunkt, was du jetzt ausbildest, war eine anderer, das ist klar, oder sollte klar sein. Jetzt sind wir aber so ein bisschen ab vom Thema. Wir waren ja immer noch dabei, hier ist in der Cardinals und das Versagen auf mehreren Ebenen und du warst ja noch bei deiner Lizenz für Vereine, dass die auch, ja, ist ja so ein
ja,
bisschen.
einfach, ist einfach mal eine Idee, die ich in den Raum geworfen habe. Die Basis dafür, um sowas zu machen, ist natürlich zum einen die Frage, will man A besser werden? Will man so, ja, so, solche Prozentzahlen möglicherweise drücken, beziehungsweise du musst eine Root Causes Analysis Ursachenforschung, Entschuldigung, betreiben, woran es wirklich genau gelegen hat, um dann eben da anzusetzen und diese Punkte besser zu machen. Denn nochmal, ich sage nochmal, es sind die Cardinals. Alles das, was wir gesagt haben, ist ein Kann. Denn wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht.
Aber die Mechaniken sind ja meistens ähnlich bei so einem Vorgängen, ne?
Ja,
Und
es sieht halt nur von außen ziemlich scheiße aus. Kann man ruhig so sagen, ist so.
ja, hat mit anderen Sachen auch relativ viel Ähnlichkeit, ne? Wo Teams, sag ich mal, auf einmal so puff
Nur,
implodiert sind.
wenn du nicht selbst drinsteckst, dann kannst du halt auch nicht beurteilen, wo es jetzt wirklich im Detail dran lag. Aber genau das muss man dann machen, damit man wirklich sieht, okay, es lag daran, denn, und das hat man, lernt man, jetzt hätte ich fast gesagt, in der Schule, nicht ganz, aber fast, es gibt niemals nur einen Grund. Wenn du 3 bis 5 Gründe hast, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du irgendwo zwischen 5 und 10 Gründe hast, dann hast du die Wahrheit gefunden.
Aber das Problem ist ja, mit dem Vorschlag spielst du ja wieder den Ball Richtung Verband, der sich jetzt quasi drum kümmern müsste, Personal zu bekommen, der sowas.
Obacht, Obacht. Ich habe gesagt, wenn er will.
Ja,
Und
aber das ist jetzt
das ist
gedanklich
die. Das ist
durchzuspielen, ne?
gedanklich, fängt's da von oben an, vom ARVD. Wollen wir zukünftig solche Prozentzahlen vermeiden oder sind wir zufrieden damit?
Ja,
Denn wenn
aber.
die sagen, bei 7% sind wir alle glücklich, passiert, gehört dazu, scheiß drauf,
Schwunte Sommer.
dann ist es deren Entscheidung, dann muss man da auch nichts tun.
Nee, aber nur um den Gedanken mal durchzuspielen. Also dein Vorschlag spielt den Ball jetzt in die Hälfte des Verbandes und der müsste jetzt halt gucken, Personal zu finden, der das schult. Dann müsstest du halt. Bei einer Lizenz, das ist ja dann eine Pflichtvorgabe, müsstest du halt den Vorständen jetzt irgendwie begreiflich machen, okay, also wenn du jetzt Regionalliga spielen willst, musst du plus der Lizenz, die nicht teuer ist, auch noch jetzt irgendwie Pflichtstunden absolvieren, die Leute da abreißen müssen, mit wie vielen Stunden auch immer. Wie oft willst du das machen? Weil ein Vorstand kann ja halt auch wechseln, ne? Weil der Vorstand, der jetzt Jahr 26 bei dieser Schulung mit dabei ist, bei dieser Lizenzschulung, könnte nächstes Jahr schon ersetzt worden sein. Dann müssten sie das im Prinzip nochmal machen. Ich sehe da halt so ein bisschen organisatorische Hürden, plus eben dieser libertäre Gedanke, die Vereine sind selbst für ihr Schicksal verantwortlich. Weil ich denke halt auch, was ist denn der Verband? Der Verband besteht aus diesem Präsidium und ein paar Leuten, die dann so eine Sachen machen, wie eben wie Lehrwart, dann die ganze das Auswahlgedöns, also Leute, die praktisch arbeiten, plus die Passstelle. Mehr Leute sind das ja gar nicht. Also mehr Stabsstellen gibt es doch da eigentlich im Prinzip nicht.
Also bis zur Lizenzierung ist es erstmal ein weiter Weg. Bis dahin sollte das alles freiwillig. Und nochmal, ich habe ganz klar gesagt, wenn gewisse Voraussetzungen nicht gegeben sind, wenn.
Ich will dich ja damit nicht jetzt irgendwie. Also es geht mir ja nur darum, diese Idee mal auszuspielen und zu sagen, was gehört denn, wenn man
Wenn
diesen Weg gehen
der
möchte,
Verband
dazu?
besser werden will, dann muss man sicherlich überlegen, ob das ein adäquates Mittel ist. Ja, aber es ist eine Idee.
Ich muss meine Idee aufgreifen und das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen auf den Senkel geht, ne? Viele, wenn man solchen Ideen ankommt, dann kommt immer dieses große Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber.
Ja, dann ist.
Manchmal würde ich mir wünschen, ich meine, die Amerikaner machen nicht alles gut, ne? Aber die haben einfach so einen Optimismus, die fangen einfach erstmal an.
So, und
So.
jetzt, pass auf, da kann ich eine schöne Geschichte aus Italien zu erzählen. Da sagt mir ein Bekannter, man ist ja dann mit der Jugend, jetzt hätte ich fast gesagt, Stiefsohn, ja, mit dem Nachfolger meiner Lebensgefährtin ist man dann unterwegs und man
Lebensgefährte Nachfolger, das ist ein schönes Wort.
Hauptsächlich hat man ja dann logischerweise mit den Eltern zu tun und sind ja auch immer die gleichen und man redet. Und dann ist da einer dabei, der ist ein relativ führendes Managementmitglied einer sehr großen Firma in Italien. Und nein, ich meine nicht die Mafia.
Wollte gerade sagen, es ist ein Familienunternehmen.
Nein, nicht mehr, es ist ein staatliches Unternehmen. Nichtsdestotrotz, der sagte, weißt du, man unterhält sich halt so über alles Mögliche. Und dann sagt er, weißt du, was der Hauptgrund ist, warum ich gerne mit Deutschen zusammenarbeite und nicht mit Italienern? Ich so, keine Ahnung. weil wir mal pünktlich sind. Sagt er, nee. Sagt er, wir haben dann gelacht, okay. Sagt er, nee, wenn ich zum italienischen Kollegen gehe und sage, ich brauche das und das, ist das Erste, was er sagt, warum ich? Wenn ich zum deutschen Kollegen gehe und sage, ich bräuchte das und das, dann fragt der deutsche Kollege, bis wann?
Ach so, ich dachte, man hörte so die Hacken klacken. Ach, das machen wir.
Nee, nee, aber das ist der Unterschied. Und dieses Ja, aber, man kann sicherlich, man sollte alles auch mal von allen Seiten beleuchten, das ist richtig, aber der Deutsche an sich ist der totale Pessimist in meinen Augen.
Ja. Ja.
Ja, was ja
Grundsätzlich.
nicht, was nicht immer schlecht ist, aber
Das sagte
wenn du
Pessimist.
jetzt, weil ich bin ja
Doch,
auch immer,
Pessimismus ist schlecht.
nee, nicht immer, wenn
Doch. Komm, wir
Probleme
sind
zu
zwei
Ende zu
gebürtige Berliner,
denken,
das liegt uns im Blut.
Problem zu Ende zu denken, kann ja auch Vorteile haben. Kann hinderlich sein, kann aber Vorteile haben. Aber ich selber habe ja nun auch immer hier in dem Podcast immer gesagt, der Verband muss dies, der Verband muss das und jenes, warum haben wir dies nicht? Warum macht der Verband nichts? Erstens, weil er nicht muss, und zweitens fehlt die Manpower. Also gerade bei uns beim Berliner Verband, das ist ein ganz kleiner Kreis, die haben nicht die Manpower, um irgendwelche extra Wünsche mit Schulung und hast nicht gesehen zu erfüllen. Da kann man wirklich froh sein und da muss man aber auch wirklich auch dankbar sein, dass wir hier noch einen Spielbetrieb haben, weil es niemanden gibt, der sonst diesen scheiß Job beim Verband machen will. Und dann kriegst du ja ständig von den Vereinen ständig eins auf die Mütze und irgendwelche grotesken Anträge, über die da abgestimmt wird, die du dann, wenn sie zur Abstimmung kommen, dann umsetzen musst und wo du dann denkst auch manchmal,
Ja,
ja.
aber genau dieses Gefälle gibt es ja auch in Vereinen.
Ja, das auch.
Ne? Da gibt es ja immer welche total blöd, obskuren Eltern, die mit ganz komischen Ideen um die Ecke kommen, nach dem Motto, auf dem Papier klingt das total gut, ne? Aber wer soll das machen?
Und das ist halt die Vereinsmeierei und nicht jedes Team kann damit umgehen, nicht jeder Verein. Und dann hast du vielleicht Leute, die überfordert sind, die keinen Bock mehr haben und sagen, wisst ihr was, nach mir die Sintflut und ja, dann hast du so eine Scheiße.
Also ich finde, der große Vorteil von Vereinen ist, jeder ist für sich autonom, kann für sich selber sein eigenes Glück entscheiden. Ist aber das ja der große Nachteil.
Ja, ich bin bei euch und ich gebe euch auch vollkommen recht.
Danke, das war der Podcast. So.
Und tschüss.
Aber
Bis nächste Woche.
oftmals sind, und ob jetzt Vereine oder Verbände, sind Institutionen überhaupt nicht in der Lage, zu erkennen, was in ihrem Umfeld ist.
Das hast du schon gesagt, ja.
Und das gipfelte mal darin, ich kenne da eine schöne Geschichte, weil sie mich betrifft. Ich habe ja gerade schon von meinem Junior gesprochen. Vor 3 Jahren hat man angefangen, in Italien Tackle U12 oder U13, weiß ich jetzt nicht genau. Wo man dann tackelt, aber nach Fleckregeln spielt, so ein Mix,
Ah, das hat man erzählt, ja, das ist gut.
fand ich recht lustig, um die Kids da so ranzukriegen. Und die Seamen damals sind ja nun auch keine kleine Franchise, die sind ja relativ groß und super. Und dann kam der Game Day und dann haben die festgestellt, Scheiße, von uns hat ja gar keiner eine Tackle-Lizenz. Wenn dir das eine Stunde vorm Spiel auffällt, hast du ein Problem. So, und als dann die ersten Kids angefangen haben zu heulen, weil sie ein Game Day eigentlich absagen mussten, habe ich da gesagt, was, ihr habt alle keine Ahnung, was ist denn euer Problem? Und dann haben sie mir das gesagt. Und dann habe ich gesagt,
War das wortwörtlich? Die haben nicht verstanden.
Ich stelle mir das gerade jetzt im Audio-Podcast vor. Ich sitze irgendwie im Auto und dann höre ich dieses berücksichtige das Alter von Markus und denke, Herz- und Schlaganfall.
zeigt mit beiden Händen gekrümmt zu Kekatsovoi auf sich selbst und gibt dabei die Töne ab, die lauten. Und dann haben die mich angeguckt, ach ja. Ja, hast du eine Lizenz? Natürlich. Ja, auch in Italien. Welchen Level möchtest du? Ja, ich habe dann nur am Rand gestanden, damit eine Lizenz da ist, wie das so üblich ist. Sie haben dann auch ganz schnell reagiert und haben es selbst gemacht. Kann aber vorkommen. Aber was ich damit sagen will, ist, und die sind recht groß und kennen eigentlich die Leute, selbst die wissen nicht immer, was in ihrem Umfeld Sache ist und was die Leute so machen und wovon die Ahnung haben.
Ja, also ich denke, in die Richtung zu denken, du bräuchtest einen effektiveren Gatekeeper, so wie halt in der GFL zu sagen, du hast Mindestregularien, die eingehalten werden müssen, damit du dort spielfähig bist, beziehungsweise dass du da eine Lizenz bekommst, eine Freigabe, und die sollte jährlich dann erfolgen. Und dass man auch in der Regionalliga dann sagt, es müssen Mindestkriterien geben, abgesehen von den Spielerpässen. Um zu eruieren, wenn eine von diesen Kategorien nicht zutrifft, dann geht eine rote Lampe an und sagt, so kann man euch aber keine Lizenz geben. Das ist natürlich die Frage, bis wann muss so ein Gatekeeper funktionieren? Wann darf ein Team eine Lizenz nicht zu, also bis wann darf eine Lizenz entzogen werden oder nicht zugesprochen werden? Weil du brauchst ja noch ein bisschen Planungssicherheit und sowas. Aber ich denke, man sollte schon so auch so langsam in der Regionalliga, wo ja dann anfängt, sich die Spreu vom Weizen zu trennen und wo man sich qualifizieren will für das Hohe Haus der Bundesliga, dass man dort auch schon so eine Gatekeeper einbaut. Oder wie
Ja,
seht ihr das?
also wir haben noch Gatekeeper, das sind
Also ich.
Mindestpasszahlen.
Davon mal abgesehen, aber die kannst du
Ja.
aussehen wie Passleichen.
Ja, das. Also wenn ich den Artikel richtig interpretiere, dann ging es ja gar nicht um irgend. Ja, eigentlich schon. Es ging um die Karteileichen. Die Passzahlen waren da. Nur wenn du, wie es damals irgendwo war, 35 Pässe melden musst und davon in der Regionalliga dann 20 nie zum Training kommen, dann kann ich die 15 Verbleibenden schon irgendwo verstehen, die dann sagen, Regionalliga?
Nee, falls muss man sie auch nicht lassen.
Nö. Genau, das ist der Punkt. Ich greife deine Frage aber auf und sage, ob man nicht gewisse andere Punkte da noch mit einbauen könnte. Also ich finde schon, dass das eine Regionalliga, verzeiht meine Ausdrucksweise, mit Football zu vergleichen ist. Du sagst, die wollen sich für Höheres empfehlen. Nein, aber ich finde, Regionalliga ist schon Football, guter Football. Die Frage ist, bis wohin man nach unten das dann macht.
Ja, deswegen sagte ich ja, dritte Liga ist schon so die Liga, wo es schon zur Sache geht. Alles da drunter, vierte, fünfte Liga, das würde ich immer noch so irgendwo als Hobby-Sport interpretieren. Also ich gucke jetzt mit der Berliner Brille, ja. Berliner Regionalliga beziehungsweise Regionalliga Ost kannst du nur schwer vergleichen mit Regionalliga West.
Ja, aber ich sag mal so, Regionalliga West, da reden wir ja auch von drei Importspielern und sowas. Ne? Also da fließt ja auch irgendwo Geld, also klingt jetzt krass, als ob da Millionen fließen, aber da geht es ja auch schon, sag ich mal, um Gelder, die fließen. Also du bewegst ja schon eine gewisse Masse. Ne? Du hast auch einen gewissen organisatorischen Mehraufwand im Gegensatz zu einer fünften Liga. Ne? Du musst viel mehr Sachen beachten. Ne? Wenn du das dein Venue, der Ort, wo du spielst, dann achtest du schon darauf, dass vielleicht sogar eine Tribüne da ist, oder versuchst das alles hinzukriegen, weil man will sich auf was Höheres bewerben. Deswegen spielst du ja auch Regionalliga, ne? Und nicht einfach nur das höchste Gefühl, was wir erreichen können und dann sonst nur nach mir die Sintflut. Das macht doch keiner. Ne? Und deswegen ist es für mich umso unverständlicher, dass das in Essen so vor die Wand gefahren ist. Wir reden jetzt von Essen fucking Cardinals. Wir reden jetzt nicht von. Gibt es überhaupt noch Oberhausen-Bendits? Nee, ich glaube nicht. Ich rede jetzt mal von Oberhausen-Bendits. Ne? Markus kennt's ja noch, ne? Quatsch nicht, Oberberg oder ach, irgendwo da im Rheinischen, irgendwo da im Bergischen, irgendwo waren die.
Obernburg hießen die, glaube ich, oder?
Ja, irgendwo im Arsch der Welt. So, ne? Grüne Wiese, Platz fertig. So, ne? Wenn das denen passiert, ne, dass sie dann, sag ich mal, von oben, von unten, ja, nach jahrelanger mühsamer Arbeit, manchmal mit Glück als Verstand auf den grünen Tisch manchmal aufgestiegen sind und dann irgendwann in der Regionalliga feststellen, nee, das ist einfach zu viel, das kriegen wir jetzt nicht hin. Shit happens, ne? Aber wenn ein Team, was schon hochklassig gespielt hat, was Essen ja nun mal ist, ich kann mich nicht erinnern, was Essen irgendwann mal tiefer war als Regionalliga, und auch eine Jugend hatte, die hochklassig gespielt hat, da ist doch ein gewisser Erfahrungswert da und deswegen ist es umso erschreckender, dass die ganze Erfahrung irgendwie nicht mehr so, ja, sich gezeigt hat.
Und ich überlege mir halt gerade, was so eine Gatekeeper sein können, aber mir fällt keiner ein. Also, mir fällt eigentlich nur ein, du müsstest die Strafe wirklich so drakonisch erhöhen, dass eigentlich jeder im Vorfeld sich...
Wurde ja schon erhöht, funktioniert ja anscheinend nicht. Alle haben es anscheinend Knete übrig. Jeder hat einen vollgetankten Diesel zu Hause noch stehen, den sie nur gut verkaufen kann bei eBay Kleinanzeigen.
Ja, aber anscheinend ist das nicht groß genug, weil es muss halt so heftig sein, dass man sich in der Offseason überlegen muss, gehe ich dieses Risiko ein, das Zeug zu bezahlen, oder bin ich mir sicher, anzutreten?
Schwierige Entscheidung, wenn du mit der Strafe den Verein dann riskierst, weil dann erreichst du eigentlich das damit, was du nicht erreichen willst. Von daher
andererseits, ist schwer. Andererseits dann halt den Verein die Sicherheit zu geben, die Wechselsperre vorzuverlegen. Dass du wirklich sagen kannst, irgendwie bis Dezember oder so oder November muss ich einen Spieler entschieden haben, wo er spielen will. Und dann kann auch ein Verein planen. Ja, weil das ist ja auch oft genug ein Neckbreaker, dass dann irgendwie Januar, Februar dann den Leuten noch einmal einfällt, den Verein zu wechseln. Und dann stehst du da als Team da und dann so, okay, haben wir uns jetzt nicht so vorgestellt.
Ich denke, man muss das mit mehreren Faktoren machen und nicht einfach nur sagen, wir erhöhen jetzt einfach mal die Strafen oder sowas. Ne?
Jetzt muss ich echt mal, Entschuldigung.
Ja, also Strafen kann man noch ruhig erhöhen, aber man kann auch organisatorisch ein paar Änderungen, sag ich mal, reinführen. Ne? Die Fristen nach vorne schieben, die Zahlen ein bisschen hochpacken, die Prüfung der Spielerpässe vielleicht ein bisschen besser machen, als einfach nur, ich lade online ein Foto hoch, gib einen Vor- und Nachnamen ein, ein paar Daten, ein Geburtsdatum, ein Geburtsort und zack, bums, habe ich einen Spielerpass. Ah, ist vielleicht auch ein bisschen wenig, ne? Weil ich möchte nicht wissen, wie viele Spielerpässe es gibt von Leuten, die es nicht gibt. Weil ganz ehrlich, wer hat denn schon mal einen Spielerpass überprüft, ob das diese Person auch wirklich gibt? Geschweige denn, ob die auch spielen kann.
Ja, bloß, wie willst du das machen?
Ja, nee, mein Beispiel ist, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das alles ein bisschen weiter, ist nur die Frage, kann man diese Bürokratie sich überhaupt leisten?
Als Verband nicht, weil du hast jetzt ein bis zwei Leute, die ehrenamtlich die Passstelle machen und von denen jetzt so zu verlangen, jetzt so eine Prüfung zu machen, ist schon harter Tobak, außer du setzt da jetzt jemanden hin, der dafür richtig Geld kriegt.
Ja, also Stopp. Ich sage nicht, dass die Passstelle es überprüfen muss, aber du hast doch vorm Spiel immer noch einen Passcheck, oder?
ja, wo ein Stück Papier umgeschlagen wird.
Naja, aber auch da... Ja,
Moment. In Italien ist es Zwang, dass der Ausweis damit dabei ist.
Nein.
Aber auch das vermindert ja oder beseitigt ja nicht das Problem von den Leuten, die sich einmal umziehen und danach wieder ausziehen. Das ist ja...
Okay, wenn du das natürlich nicht, ob es die Person gibt oder nicht, das sieht man da schon. Wollte gerade sagen. Und das ist, wenn einfach der Aus oder ein Ausweisdokument, das kann auch ein Pass sein, dann, also in Italien gibt es da keine Probleme mit, da weiß jeder, dass es so ist und Thema erledigt. Die haben auch ihre Gründe dafür gehabt, warum sie es machen. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Aber gut, das ist im Grunde genommen schnell erledigt, finde ich.
Ja, bei uns ist ja zum Beispiel, ich habe ja auch immer auf diesen Sideline-Pass für Trainer rumgeritten. Bei uns gibt es ja auch keine amtliche Prüfung über die Angaben, die du zu diesem Sideline-Pass machst. Also ich gebe meinen Namen an oder beziehungsweise den Namen an, der da draufstehen soll. Dann gibt es eine Seriennummer auf diese kleine Karte. Da wird aber nie mit einem Bild verglichen. Also da gibt es kein Bild drauf und es wird auch nicht mit einem Ausweis irgendwie abgeglichen. Und dann sage ich halt auch immer, damit machst du diesen Ausweis halt unsinnig. Und es gab auch Fälle, die ich selber miterlebt habe, wo es hieß, naja, also ich habe meinen Pass nicht dabei, aber du kennst mich ja. Ich würde hier heute unter diesem Pass hier mich anmelden.
Was?
Ja, also ich stand wirklich daneben und dann denke ich mir, ich wusste, dass der Schiedsrichter den Trainer kannte, aber letztendlich ist das dann, hast du es komplett ausgehebelt und macht das Ding auch keinen Sinn.
Ja, das ist, muss man einfach so sagen. Und das ist tatsächlich in Italien auch so. Alle, die an der Sideline stehen, müssen ja einen Sideline-Pass haben oder eine Lizenz haben. Die müssen vom Verein her registriert werden, was eigentlich ganz einfach ist. Und Dann müssen die aber auch ihren Ausweis zeigen beim Passcheck oder nach dem Passcheck, Spieler first. Und da wirst du registriert, das sieht ganz einfach aus und gut ist. Und da wird jedes Spiel tatsächlich vorher kontrolliert, wer da an der Sideline stehen darf.
Willst du uns jetzt etwas sagen,
Nee, das,
dass die Italiener
haben
deutscher sind
auch.
als die Deutschen?
Nein, aber der Punkt ist einfach, es ist das Grundsätzliche, was ich bemängel, hat weniger mit Italien zu tun, aber dass die deutschsprachigen Länder nicht mal ins Nachbarland gucken, wo sie gleiche oder halbwegs gleiche Sprache sprechen und gucken, was machen die gut oder was läuft da gut und es einfach adaptieren. Da ist man ja immer noch zu stolz zu.
Aber das
Und
gilt auch für
wenn
Vereine, habe ich gemerkt.
Verbände, die international so oben mitspielen wie der deutsche Verband, sagen wir es mal so, die können auch gerne mal nach Italien gucken und sich da Ideen holen, wenn es da Dinge gibt, die einfach gut laufen oder positiv sind. Ja, selbst in Italien gibt es sowas. Es gibt überall solche Dinge.
Ja gut, aber jetzt bei dem Fall Cardinals, da hätte auch der irgendwelche Verbandsregularien nichts geholfen. Das war
Nö.
ein internes Ding, was geplatzt ist. Und da helfen die besten Vorbereitungen verbandsseitig nichts.
Nein.
Das hat der Verein selbst zu verantworten, was da passiert ist.
Ja,
Ja,
und sag mal
und
ehrlich, ich behaupte mal, da werden Köpfe rollen. Klingt jetzt härter, als es ist eigentlich. Ne? Also
naja, also
manche
entweder
Leute
wird
mit
der Verein daran zugrunde
Hut
gehen.
ziehen müssen, genau, und dann wird der Verein eventuell dran zugrunde gehen, was das Schlimmste wäre. Das Zweitschlimmste ist, dass denn Leute gehen, die hätten draus lernen können. Und dann kommen die Nächsten oder die Übernächsten, die das nicht mitgemacht haben, und machen dann ihre Fehler.
Na ja gut, jetzt ist es so, die werden jetzt ja vermutlich dann in der untersten Liga wieder auch anfangen dürfen. Also bei euch, ich glaube, Liga 7, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh, verdammt.
Und das ist ja dann irgendwie auch so ein Niemandsland, ne? Da bist du halt irgendwie unter Gurkentruppen, da will auch keiner spielen.
Hallo?
Außer zwei
Wir, hallo?
Mannschaften.
Ja,
Wir haben
da.
letztens unseren Kicker per Kartenentscheid entschieden vom Spiel. Wir sind hochprofessionell.
Ich stell mir gerade vor, so 5 bis 10 Spieler, die jetzt Regionalliga spielen wollten in Essen, bleiben tatsächlich da und fangen in der 7. Liga an. Da muss ich mir die Frage stellen, ob das nicht Körperverletzung gegenüber den anderen ist.
Witzigerweise haben das Teams bei uns bei der zweiten Mannschaft denn letztes Jahr vermutet, weil die gedacht haben, die Hälfte der GFL-2-Mannschaft der Ravens wird dann auftauchen. Ne, ist es übrigens nicht passiert. Ne, dementsprechend waren manche Spiele doch ein bisschen haarig.
Ja, das ist auch das, was wir jetzt letzte Woche besprochen haben. Was muss ein Verein jetzt tun, wenn dann diese Zwangspause geht? Also die Saison findet nicht statt. Und da haben wir dann auch gesagt, also du musst die Zeit nutzen, um Lebenszeichen zu senden, dass es dich noch gibt. Du musst im Hintergrund ein gutes Programm aufbauen. Und du musst die Leute, die für diesen Schlamassel verantwortlich sind, bestmöglich ersetzen.
Das Schlimme ist, das ist ja noch mehr Arbeit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, so eine Saison durchzuziehen, also nur vom Organisatorischen her, wäre viel, viel einfacher gewesen als das jetzt. Ich rede jetzt nicht von dem, was der Spieler erlebt. Der hat das komplett außen vor gelassen, sondern was organisatorisch, Sideline-mäßig passiert. Wäre das wahrscheinlich viel, viel, viel einfacher. Weil unter Umständen hätte es noch ein paar positive Erlebnisse in der Saison gehabt, die dann
Ja, also
ein bisschen mehr Mojo mitgeben.
allein schon Trainings, also einen Trainerstaff zusammenzukriegen, der jetzt Bock hat, sich durch die 7. Liga wieder nach oben durchzuwühlen, den Vorstand so weit fit zu machen, dass da wieder Vertrauen da ist. Also irgendwo muss es ja einen krassen Vertrauensbruch gegeben haben. Den zu kitten, wird ja schon schwierig sein. Und das schaffst du, glaube ich, nur, indem du Personalien auswechselst, auf welcher Seite auch immer, wenn nicht sogar auf beiden. Und so ein Neustart. Der ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also da musst du erstmal Leute finden, die du überzeugt kriegst, da dann mitzumachen.
Das Thema hatten wir ja schon häufiger ansatzweise.
Ja, ist ja
Also
nur
wird.
erschreckend, dass Essen jetzt auch noch so hart erwischt, ne? Ich weiß nicht, Bonn, glaube ich, war das jetzt noch. Und ja, aber wie gesagt, Essen ist halt so ein krasses Beispiel. Die Leute, die Essen nicht kennen, die haben einen guten Trainingsplatz, sehr weit am Stadtrand von Essen. Da, wo die Ruhr irgendwo lang fließt, Ruhrgebiet denken ja alle, das ist alles zugebaut. Nee, da gibt es auch landschaftlich schöne Gegenden, also mehr so Bauernhof und sowas. Und da ist auch der Trainingsort an sich ist ja cool gelegen. Schön ruhig. Nachbarn nervst du nicht. Eins der Nachteile ist ja zum Beispiel für Pipeline-Jugend, ja, ist halt scheiße hinzukommen. Ne? Und wenn das ist, ich glaube auch, das ist so ein kleines Teil des Problems. Ne? Die Jugend ist ein bisschen weggebrochen. Und wenn die Jugend wegbricht, dann werden die Herren früher oder später auch ein Problem haben. Manche wollen das gar nicht wahrhaben,
dass das passieren kann. Ich würde, also wenn du das Jugendthema aufmachst, würde ich das ein bisschen rauszoomen und nicht nur sagen, das Problem liegt bei einer Cardinals-Jugend, die kleiner geworden ist oder was auch immer, aber sie haben ja noch eine Jugend, sondern auch, dass die ganzen Teams drumherum eine schlechter gewordene Jugendarbeit haben, die kaum noch was abwirft. Und das ist ja nicht nur das die Cardinals-Jugend, die problematisch ist, sondern da drum, die werfen nichts ab. Weil normalerweise bei den kleineren Teams, die eine Jugendarbeit haben, kommen ja dann vielleicht auch irgendwann mal Spieler, die aus diesem Jugendprogramm sind, dann über Umwegen dann meinetwegen zu den Cardinals, um dort höherklassig zu spielen. Ne? Aus dem Team fünfte Liga kommt irgendwann mal einer in der Regionalliga hoch, weil er irgendwie talentiert ist. Das findet ja auch immer weniger statt. Und wenn wir sagen, wir hatten gefühlt immer eine Dropout-Rate von knapp 75%, die verloren geht, das gilt ja immer noch bei einem kleiner gewordenen Kuchen. Auch dort haben wir immer noch einen Prozentsatz von gefühlt 75%, die einfach wegbrechen. Ja, nur die Zahlen sind insgesamt alle kleiner geworden.
Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass die Vereine als auch der Verband dieses Thema wirklich angehen wollen oder können. Ich meine, Markus, als du Panther HC der Jugend warst, ne, wie viele Jugendteams gab es in Nordrhein-Westfalen? U19, 50, glaube ich? 40? Roundabout? Roundabout, also gefühlt.
Gefühlt 50.
Gefühlt 50, jetzt sind wir bei 16.
Ja, aber nochmal, was kann denn der Verband dafür?
Zumindest erstmal das Problem erstmal verbalisieren. Weil das ist ja das, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Dass dieses Problembewusstsein ist irgendwie gar nicht so großartig in der Landschaft wirklich da. Ah, ne, wir müssen das machen, wir müssen das, wir müssen eine Fleck aufmachen, blablabla. Ne? Aber es gibt niemanden, der sich zusammensetzt und sagt so, scheiße, was machen wir jetzt?
Ja gut, also du kannst als Verband dann quasi ein Forum anbieten, um zu sagen, ja, Leute, jetzt kommen wir mal zusammen, jetzt diskutieren wir drüber. Aber welche Steuerungsmaßnahmen hat er denn, außer jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, die Trainerlizenz für Jugendcoaches, da setzen wir die Kosten so ein bisschen runter, um das attraktiver zu machen. Okay, aber der Verband ist ja nicht dafür zuständig, dass der einzelne Verein dafür sorgt, um auf Trainersuche zu gehen. Ja, oder Trainer auszubilden. Das macht der Verband ja nicht.
Ja, man kann das Thema ja aber auch, sag mal, das Problem erstmal auf den Tisch legen an sich. Er kann ja passiv lenken, sag ich mal, durch Kommunikation und so weiter und so fort.
Ne? Aber da bleibt es ja trotzdem letztendlich, egal ob du jetzt Workshop machst oder was auch immer und Convention bla und blub, die letztendliche Verantwortung tragen die Vereine.
Und sind wir bei deinem Punkt, ne? Ja, Jugendarbeit lohnt sich nicht. Doch, Mann.
Genau, wenn die der Meinung sind, es lohnt sich alles nicht, dann kann der Verband sich auch im Kopf stellen, beziehungsweise, ja gut, dann sagt er eben, Jugendarbeit ist Pflicht. Das gibt es ja, und dann müssen die Vereine halt gucken, wie sie es hinkriegen. Dann melden sie halt irgendwie eine Jugend in der fünften Liga, in der untersten Liga mit, weiß nicht, 9er, 7er, 5er Football, keine Ahnung. Und damit ist aber auch keinem geholfen. Ne? Andersrum, wenn sie jetzt sagen, okay, ein 11er-Team U19 ist verpflichtend, na, was meinst du, wie klein denn die Liga-Landschaft wird?
Und gesünder.
Und dann ist halt die Frage, geht man den Weg, dass man sagt, okay, wir schrumpfen uns gesund? Das sagt man ja irgendwie gefühlt eine Ewigkeit. Also seitdem ich Mitte 20 bin, habe ich immer wieder gehört, ja, macht wahrscheinlich Sinn, wenn Teams ihre Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. In Berlin ist das so ein ewiges Utopia, dass gerade immer von Adlern gesagt worden ist, ey, warum bündeln wir unsere Kraft nicht in einem massiven Jugendteam?
Weil keiner so, das machen will. Die warten immer, dass von außen jemand kommt und am Ende passiert nichts weiter, als die Teams in sich selber kollabieren und das so, sag ich mal, automatisch passiert. Das ist nie eine freiwillige Entscheidung. Das ist das Problem. Es ist nie eine freiwillige Entscheidung, dass ich sage, ich gehe jetzt mit Team A und B, Team B zusammen, macht mit denen die Jugend oder sowas, sondern es ist immer von außen ein gewisser Druck auf einmal da, ne? Aber es ist nie die Einsicht da gefühlt.
Vergesst nicht, da gibt's viele kleine Könige.
Ja. Also ich denke, wir sind
gerade. Also nicht nur in Berlin.
Nee. Also ich denke, wir sind gerade so in einer Zeit Survival of the Fittest. Die Leute, die sich Gedanken drüber machen, wie sie den Verein weiter entwickeln wollen und dort kreativ werden, die werden ihren Weg machen. Und die Teams, die noch versteinerte Strukturen haben, wo der Vorstand sich nicht bewegt, die es nicht gelernt haben zu kommunizieren oder um die Ecke zu denken, die werden weiter ihre Probleme haben, die werden dann in den unteren Ligen verschwinden und oder sich vielleicht dann auflösen. Also so eine Probleme wie Ascender Cardinals, das kommt ja ab und an immer mal wieder vor und dann zerlegt es halt so ein Team und ein anderes rückt nach. So einfach ist das.
Ja, ich glaube, ich
Also
bin nicht die Einzige, jetzt dieses
ja,
sein.
7%, 7% laut Quality Manager eine hohe Zahl, aber ich denke, wir haben hier auch, wir beobachten hier Evolution.
Ja.
Und das gehört dann, glaube ich, auch mit zu diesem Business. Entweder passt du dich an oder du stirbst aus. Und das ist ja, was viele Vereine, glaube ich, nicht verstanden haben, dass eben wie ein Unternehmen zu sehen, was im Wettbewerb steht. So haben wir wie immer gemacht, haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert nirgendwo.
Ich habe auch, ich glaube ja auch, das Problem ist, dass viele, sag ich mal, sich ungern in die Karten schauen lassen. Ist ja manchmal auch unangenehm, ne? Manchmal auch ungefragt, ne? Und dann gibt es Leute, die den Finger in die Wunde legen und das findet doch gar keiner geil. Außer Markus, der hebt jetzt den Finger.
Ja, es kommt drauf an, wie. Ist so eine Berufskrankheit, wenn ich von einem Kunden auditiert werde, was natürlich auch ja regelmäßig vorkommt, dann sage ich von vornherein, er soll sich nicht wundern über meine positive Ausdrucksweise, weil ich nehme das den Tag oder die 2 Tage, wie auch immer. Nehme ich als Consulting, was ich umsonst kriege. Weil mir einfach mal jemand, der ja im Endeffekt mein Gehalt bezahlt, ist ja nicht mein Chef ist nur der Mittler, der Kunde bezahlt mein Gehalt, ich kriege umsonst dessen Meinung, was ich vielleicht anders sehen könnte oder besser machen könnte. Ich werde 8 bis 10 Mal von Kunden pro Jahr, auditiert. In der Auditorenschulung lernst du aber auch, findest du nichts, hast deinen Job nicht gemacht. Also nein, der Punkt ist, wenn du so positiv dran gehst, dann nimmst du das als Input. Im Endeffekt ist es trotzdem deine Entscheidung. Hat aber auch noch nie, und ich bin ja nicht mehr der Jüngste, wenn ich einem Kunden gesagt habe, hier, ich habe im Folgeaudit dann ein Jahr oder 2 oder 3 später, ich habe über den Punkt nachgedacht, wir machen das nicht so, weil bei uns ist dies, das, das, bla bla bla, habe ich noch nie ein negatives Feedback gekriegt oder ist mir das noch nie negativ ausgelegt worden. Noch nie. Und mit 57 bin ich schon ein paar Tage in der Berufswelt unterwegs. Und deswegen sage ich, in die eigenen Karten gucken lassen, das. Jein. Ich finde es immer interessant, das ist ja auch bei uns Trainern, wie machst du das, wie machst du das? Solche Sachen kommen auf so Coaches-Meetings, vor allen Dingen außerhalb der Vorträge, ja immer wieder zum Tragen. Und wir haben hier sowas und da habe ich das erlebt und da habe ich dies und da habe ich das. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja nichts anderes.
Ja, aber da muss ich sagen, das finde ich jetzt für uns Deutsche halt ein bisschen schwierig manchmal, dass wir das mal so negativ behaftet sehen. Ne? Liegt auch wahrscheinlich auch daran, wie Deutsche das rüberbringen. Ne? Ein Amerikaner findet immer erstmal alles awesome, was du machst. Punkt,
Ja.
ja. Also es ist viel, viel positiver im Feedback. Auch dieser Feedback-Loop ist viel, 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 sag ich mal, manchmal ein bisschen drüber, finde ich. Ne? Nach dem Motto, die verkaufen das alles so gut, was du Scheiße machst, ne? Aber du hast wenigstens dabei, sag mal so, du wirst Scheiße behandeln, hast ein gutes Gefühl dabei. Ne? Bei den Deutschen ist es erst Kritik, wenn ich mindestens einmal ein Schimpfwort gesagt habe, ne? So als leicht übertrieben, ne? Weil da muss Kritik immer gleich bam, 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 ne? Sandwich-Methode, von wohlwollender Kritik kennen sie nicht, die Deutschen, ne? Kritik gibt einfach nur so Bums aus, fertig. Kein Wunder, dass die
Ja.
Engländer meinen, wir haben keinen Humor.
Aber um bei dieser Selbstkritik auch mal einzuhaken, die Redcon bietet ja neben ihrer klassischen Coaches Convention ja auch nochmal so eine Mini-Convention an für Vereinsvorstände, ne? Mhm. Wo es darum geht, Vereinsführung und Vereinskultur, bla und blub. Und ich hatte so den Eindruck, der war gar nicht so gut besucht. Ich glaube, die haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht oder so. Und ja, ein paar Vorstände waren dabei, aber hauptsächlich waren dann auch wieder Trainer mit dabei. Und da muss man sich halt wirklich fragen, wenn es schon so ein Angebot gibt und das wird halt nicht wahrgenommen. Naja, also wer ja, keine Hilfe will,
den kann Trainer da sind, ist für mich schon wieder so ein Symptom von, ja, die Trainer wissen, wo das Problem liegt.
Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei diesem Grundsatz, ne? Du kannst den Leuten nur helfen, wenn sie Hilfe wollen. Und Carsten, wir haben das ja auch schon erlebt, gerade bei Frauenteams, wo ich dann mal mit dazu gekommen bin, da wird ja dann sofort gemauert, wenn du dann halt mal irgendwie sagst, okay, ich würde jetzt gerne mal dein Training analysieren. Nee. Und so, ne? Dann wird da rumgestottert und ausgewichen und lamentiert. Fehler sind immer bei den anderen zu suchen, dann weißt du genau, was los ist.
Ja, da weißt du schon, dass es schief geht über kurz oder lang.
Richtig.
Tja, und was ist passiert? Ja, ist schief gegangen übrigens. Kelsey Breeze.
Ja, und ich denke, wir werden so eine Dinger immer mal wiedersehen. Es bleibt nicht aus, dass Leute auf Vorstandspositionen kommen, die das vielleicht gar nicht wollten, aber nicht können.
Das ist das Schlimmste. Die einfach nur, damit wir einen haben.
Ja, und ja, klar, wenn du auf dem Posten bist, wo du eigentlich nicht so sein willst, dann und wo du auch ständig Kritik ausgesetzt bist, dass du da Probleme selber hast, dich da weiterzuentwickeln, kann ich schon verstehen, aber ja, dann bringt das halt nichts. So offen muss man dann leider sein.
Das ist so.
Ja.
Beziehungsweise, dann muss man aber auch, ich denke, auch mal Richtung Mitglieder dann sagen, wenn es schief läuft, habt ihr die demokratische Möglichkeit, den Vorstand abzuwählen, andere zu wählen, oder euch selbst zur Wahl zu stellen.
Oder das Schlimmste zu machen. Es gibt keinen, der gewählt wird. Und dann geht's ab zum Amtsgericht. Meistens ist das Ende
richtig
schwierig. Ja. Ne? Aber spätestens dann muss man sagen, okay. Aber dann noch Sachen.
Ich wollte eher so in die Richtung, wenn ihr schon am Meckern seid, guckt doch mal, ob ihr es vielleicht nicht selber besser könnt.
Und wenn ihr euch schon Amis leisten könnt und wollt, ne, und habt da so eine Probleme, spart euch doch ein oder zwei Amerikaner und besorgt euch jemanden, der so Vereinsmanagement irgendwie gegen kleines Entgelt übernehmen könnte. So ein Ami kostet ja auch ein bisschen mehr als eine Pizza am Tag. Das Geld kann man auch anders ausgeben. Und das bringt dich am Ende vielleicht sogar ein bisschen weiter. Und dann kommen die Nächsten an und sagen, ja, dann holen wir uns einen Ami-Coach, der zieht uns alles auf links.
Ja, naja, genau. Das kommt dann drauf an, was du für eine Position besetzen willst. Ne? Das Präsidium muss gewählt sein, aber als Präsident hast du ja Möglichkeiten, an gewissen Stellen dann Leute
einzustellen. Der soll ja nur die Geschäfte führen. Ne? Und vielleicht hat der genug Einblicke, um zu sagen, ja, krieg mal da und krieg mal hier und so weiter und so fort. Ne? Danke für die 500 Euro im Monat. Ich habe ja nur 2 Stunden Arbeit im Monat, aber die helfen euch.
Ja, aber ich muss dir recht geben, Kälte, grundsätzlich, ja. Und wenn ich der Meinung bin, ich könnte irgendwas besser machen, dann muss ich da hingehen und sagen, so sieht's aus, Leute, da bin ich.
Ja, das Gleiche gilt ja auch für Verbandsebene. Ne? Da gibt ja auch immer Leute und seitdem ich das auch für mich nochmal selber reflektiert habe und realisiert habe, ja, man kann auch viel über den Verband motzen, vieles kritikwürdig, aber wenn man es halt nicht, wenn man sich dann aus der Affäre zieht und sagt, ich sage ja immer nur und bla bla, das hat auch nicht geholfen. Also ich versuche da ein bisschen konstruktiver zu sein, beziehungsweise den Blick dafür zu haben, dass da eben Leute sitzen, die es ehrenamtlich machen.
Ja, es ist immer eine Situation, ne? Wie ihr alle wisst, ne? Ich habe ja einen jungen Hund, ne? Und manchmal kommen so Situationen, wo ich unterwegs bin und dann gibt's dann irgendwelche schlauen Passanten, die sagen, ja nee, das müssen sie jetzt so und so machen. Danke.
Die anderen haben sie?
Das sind so Fragen, die ich schon gar nicht mehr stelle, ne? Die sehen ja nur 2 Minuten, wie ich, wenn ein Hund irgendwas mache und die sagen, haben du direkt die Meinung, wie die anderen 23 Stunden, 55 Minuten am Tag sind.
Das ne? geht einem als Elternteil auch so.
Ne? Ja, du aber
triffst andere Eltern, die dir sagen, wie es ist.
Und ich glaube, so geht's aber auch Vorständen dann teilweise, ne?
Ja, es ist, genau, es ist, du wirst ja von allen Seiten kritisiert, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Alle wissen es besser. Aber deswegen sage ich ja, und das hatten wir auch in dem anderen Podcast, wo es dann darum ging, ne, Vereinskultur, bla und blub, und was sollten Vorstände so machen oder Vereine machen. Der Verein ist ja so ein lebender Organismus, der von seinen Mitgliedern abhängt. Mitglied, also
Nein.
Leute kommen zusammen für einen gemeinschaftlichen Zweck und aus ihrer Mitte wählen sie jemanden, der dort gewisse Dinge entscheiden darf. Der kriegt ein Mandat. Ja? Wenn er sich als nicht fähig erweist, kann ihm dieses Mandat entzogen werden. Und damit seid ihr dann aber auch mit in der Verantwortung. Also wenn dieses Ding in die Hose geht und ihr wusstet, dass der Typ, der euch da leitet, nicht die hellste Birne ist und ihr habt ihn nicht abgewählt, dann seid ihr genauso schuld wie der, der es verbockt hat.
Oder du hast einen Coach, der absolut voll Kacke ist. Dann kann man auch zum Vorstand gehen und sagen, hallo.
Wir wollen einen anderen. Markus.
Ich dachte immer, ich bin so ein bisschen Football-Philosoph. Aber nach der Ausführung, Kälte, glaube ich, habe ich echt meinen Meister gefunden.
Was?
Ja, das ist das
Nein,
Lustige.
er hat ja nicht Unrecht. Er hat,
Ja.
ganz im Gegenteil, er hat absolut Recht damit.
Und das
Aber das.
finde ich ja so faszinierend, weißt du? Alle reden so in allen anderen Football-Podcasts darüber, über keine Ahnung, was Cover 12 von mir, was war immer der nächste Scheiß, der Edge Rusher, irgendeinen neuen Scheiß, bla 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 oder NFL und sowas, aber das Ganze drumherum, was im Prinzip das Training ja im Prinzip den Rahmen gibt, ne? Was dem Vereinsleben den Rahmen gibt, darüber redet ja kein
Naja,
Hans.
um da nochmal einzugreifen, also dieses Konstrukt funktioniert ja so lange gut, solange es eben halt so ein Freizeitding ist. Je
Oder es
höherklassig das
Erfolg
wird,
hat.
ja, und je höherklassiger das wird, wo du professionelle Strukturen bräuchtest, und in der Regionalliga bräuchten wir das ja schon, greift das ja nicht mehr so, weil die Leute, die jetzt dazukommen, die werden ja nur Vereinsmitglied, weil sie einen Spielerpass haben wollen. Die wollen nur für dieses Team spielen, die wollen auf der Welle reiten, die wollen mit diesem Team erfolgreich sein. Das sind ja keine Leute, die seit Urbeginn mit dabei waren. Also die gibt's auch, das ist der feste Kern, aber das ist nicht mehr das Gros. Und die interessiert es dann halt leider ein Scheiß, was da oben organisatorisch abläuft. Die wollen halt ihr Training haben, die wollen einen guten Coach haben, die wollen ihren Trainingsanzug haben und die Garantie, dass wir hier gewinnen. Und dass die ganze Infrastruktur stimmt. Ja, aber dass sie mit dem Eintritt eben halt ein Mitbestimmungsrecht, und ich würde auch sogar meinen, eine Mitgestaltungspflicht im Vereinswesen haben, das tangiert die ja nicht mehr. Und irgendwo muss man dann halt überlegen, und das werfe ich ja auch immer den GFL-Teams vor, irgendwann muss der Punkt kommen, wo du vom Verein zu einem Wirtschaftsunternehmen wirst, weil dann hast du wieder andere Strukturen, die dafür besser geeignet sind. Und ich würde schon so langsam sagen, so bei Regionalliga ist dann so der Punkt gekommen, wo man drüber nachdenken müsste, dass man da anderen Cashflow hat.
Ja, ich sag mal so, das ist für mich eine Kombination aus Aufwand, den du betreiben willst und musst, plus das Geld, was zur Verfügung steht. Ne? Hast du kein Geld dafür, dann hast du schon ganz andere Probleme und hast du trotzdem genug Ressourcen, dann geht es auch vielleicht auch so. Ne? Und vor allem auch die Ahnung.
Ja.
Jo.
Ja, damit sind wir eigentlich durch, oder?
Ja, wir sind überraschend schnell heute, habe ich den Eindruck, oder?
Na, wir sind bei 1,5 Stunden.
Ja, das geht auch schnell, ne?
War auch eine lebhafte Diskussion.
Oh, wir hätten mehr streiten können.
Ja, aber da fällt mir noch eins
Ich
ein.
bin ich bin harmoniebedürftig.
Oh. Mir fällt noch ein Spruch ein, der dazu auch mal dazu passt, ne? Wenn ein Team gerade, sag ich mal, gewinnt, ne, und dann will man ja nichts ändern, ne? Auch vorstandsmäßig nicht. Und dann kriege ich immer so einen Spruch, den ich partout hasse als ITler, ne? Never change the running system. Doch.
Ach, du musst das für
Doch,
zukunftssicher
ja.
machen.
Doch, aber du sollst halt nicht in die Maschine reingreifen, wenn gerade die Zahnräder richtig loslegen, ne? Oder du schraubst den Computer auch nicht aus und baust die Festplatte ein und aus, während das scheiß Ding noch an ist, ne?
Ah ja, ich würd halt immer unterscheiden zwischen operativen Prozessen und Prozesse, die im Hintergrund laufen, die man schon anpassen kann, weil
Nennen wir sie administrative Prozesse.
du musst ja immer einen Blick in die Zukunft haben, was kann kommen, was kann passieren. Du musst doch immer damit rechnen, dass es irgendwelche Entwicklungen gibt, die kontraproduktiv
Und
sind.
Changes kannst du planen. du kannst Zeitfenster definieren, wo du sagen kannst, da kann ich jetzt mal eingreifen. Und jetzt, ja, never change your running system, aber ey, bitch please, weißt du, du hast vielleicht dreimal die Woche Training. Montag, Mittwochs, Freitags. Dann kannst du Donnerstag vielleicht schon eine Änderung herbeiführen. Du musst nicht komplett Freitagstrainings absagen deswegen, ne? Aber Kleinigkeiten sind auch schon Change, ne? Und wer halt die keine Changes erkennt,
der hat Pech gehabt demnächst. Das ist auch das beste Beispiel, ne? Wenn jetzt ein Vorstand sagt, er möchte nur noch dieses Jahr machen, na, dann sollte der Change schon im Gange sein. Dann sollte ein Nachfolger feststehen und eingearbeitet werden. Ja. Nicht erst, wenn Stichtag Renteneintritt ist und zu sagen, wer möchte denn jetzt? Ne, also ja, so ein Wechsel muss ein laufender Prozess sein, da muss sich entwickeln.
Sollte ja, also du musst der Personalwechsel frühzeitig, also solltest frühzeitig bekannt geben, wenn bekannt ist, dass du aufhörst. Ne, beispielsweise, du stellst im April fest, nee, das mache ich vielleicht noch bis Ende des Jahres, dann sagst du Bescheid, mache ich bis Ende des Jahres fertig aus, dann haben alle anderen Beteiligten Zeit, was zu machen. Und dann siehst du halt Teams, die online gerade dieses Jahr auch wieder posten, suchen Coaches. Wo du dann auf den Tacho guckst und denkst, alter, Ostern ist vorbei.
Vielleicht sollten wir drei eine Consulting-Firma aufmachen.
Ja,
weißt du, wie viel Geld die verdient teilweise?
Mit
Schlauch. Alter, leck mich am Arsch.
Weißt du, dann kannst du immer schön Vorschläge machen, aber ohne ins Detail zu gehen.
Ja, also, und du bist ja nicht verantwortlich. Schön an Consulting-Firmen, die werden ja dann teilweise geholt, damit denn der Geschäftsführer aus der Verantwortung ein bisschen raus ist, weil das hat die Consulting-Firma ja beschlossen. Ich hab's denen quasi Geld bezahlt, damit die schuld sind. Was ich jetzt mache. Das ist das Schöne eigentlich.
Das ist genau der Punkt, warum, lacht jetzt nicht, warum ich aufgehört habe. Seit Monaten, wir sind noch nicht bei Jahren, aber seit Monaten, nichts mehr zu sagen. Wenn ich gefragt werde, was könnte man denn besser machen? Dann sage ich im privaten Bereich immer, du weißt, dass ich Consulting mache, ne? Ich koste 200.000 am Tag. Überleg dir nochmal, ob du fragst.
Ja, und das sind, ich kenne es von der öffentlichen Hand, ne? Was denn, wenn du teilweise von Consulting-Firmen, die diese Stundensätze siehst und denkst dir, leck mich fett.
Also ich habe ja auch ganz gerne mal immer meinen Senf zu irgendwelchen Sachen gegeben. Auch
das
gerne.
Problem ist, war umsonst, deswegen hat es auch nicht keinen Wert gehabt.
Ja, genau, auch umsonst und ungefragt, was ja auch immer sehr unsympathisch rüberkommt, verstehe ich durchaus. Und in letzter Zeit halte ich dann auch eher meine Fresse. Und dann mit zunehmendem Alter setzt da doch irgendwann mal so ein Weisheitsprozess ein.
Sieht man.
Und genau wie du sagst, Markus, dann halt nur die Schnauze aufzumachen, wenn man gefragt wird.
Geld kriegt.
Meine Frau sagt schon, dann nimm aber Geld dafür. Und ich so, weißt du, also ich bin mit dem Grundsatz aufgewachsen im Football, teile dein Wissen, das ist eine Community. Aber letztendlich irgendwie, nee, also weißt du, ich musste auch irgendwie für dieses Wissen arbeiten und hab geblutet und geschwitzt dafür. Und du willst es jetzt für lau haben und das ist nichts wert. Ja, wenn dir dasselbe ein Ami sagen würde, dann hätte das für dich mehr Gewicht, als wenn ich dir das sage. Also frag den Ami. Der sagt dir
dasselbe. Ganz ehrlich, es kommt, ich bin bei dir, es kommt immer drauf an, wo. Wenn ich irgendwo was mache, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist oder ich das gerne mache, alles gut, dann bin ich nach wie vor hundertprozentig bei dir. Wenn mich irgendjemand anders fragt, von anderswo, interessiert es mich mittlerweile ein Scheiß.
Mhm.
Sorry.
Ja.
Wenn ihr was lernen wollt, dann guckt einfach, wie ich es mache. Kopiert es. Als ich angefangen habe, Trainer zu werden, also nicht mich kopieren, das meine ich damit nicht, aber viele Dinge, die ihr für positiv vielleicht erachtet, die negativen streichen. Aber als ich angefangen habe, zu coachen, hat mir ein, ich kann, nicht jeder mag ihn leid, das ist so, aber er war Football-Coaching-technisch mein absoluter Mentor, der Herr Springwald, seines Zeichens ja Präsident des NRW-Verbandes
seit Steinzeit?
Seit 100 Jahren, ja.
Gerade wiedergewählt, ne?
Der hat mal irgendwann zu mir gesagt, gewöhn dich dran als Trainer. Football ist von anderen kopieren und es dann besser machen.
Ja, aber
ist ja Kampfkunst auch so, ne? Du guckst dir Techniken ab, fügst was hinzu, was du noch irgendwo anders gesehen hast, machst eine Mischung draus und dann ist es ein neuer Kampfstil. Und so ist es doch überall, ne? Du nimmst dir das, was du logisch und sinnvoll erscheinst, aus mehreren Quellen, packst das zusammen, rührst das einmal um und schon hast du dein eigenes
Ding. Und wenn du dann einen sehr guten Marketing-Coordinator hast, dann entsteht sowas wie die UFC, die es vor 30 Jahren noch nicht gab. Und mittlerweile, die sind bei Milliardenumsätzen, weil die genau das gemacht haben. Sie haben mehrere Kampfsportarten kombiniert, da eine neue draus gemacht, nämlich MMA, Mixed Martial Arts, und haben das dann in Amerika beginnend marketingtechnisch aufgebaut, haben einen Käfig drum, sieht sehr martialisch aus, haben es gut vermarktet. Und was ist heute die Kampfsportart weltweit Nummer 1? MMA.
Ich erinnere mich noch, am Anfang durfte ja jeder mit seiner eigenen Kampftechnik rein und sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Dann hat man einen Straßenkopf gegen irgendeinen Kung-Fu-Meister.
Ich wollte gerade sagen, wer die Anfänge noch kennt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es her ist, aber 30, 35 Jahre ungefähr, das war noch richtig geil. Aber gut gemacht, kopiert, was Neues draus gemacht und Erfolg, muss man den lassen.
Und so kann man das natürlich auch mit Vereinsführung machen. Ja, man kann sich
gewisse Dinge dran.
Aber natürlich muss man dann die individuellen Aspekte, die den Verein ausmachen, mit berücksichtigen. Ja. Gibt ja dann immer noch mal irgendwo Unterschiede, ob das nun im Ort ist, mit den Leuten, denen man zu tun hat oder was auch immer. Aber mal zu fragen, wie andere Vereine das machen, kann nicht schaden.
Das ist halt über den Tellerrand hinausgucken. Aber gut,
ja, wir können immer aus der Position leicht reden, ne? Wenn man erstmal drinsteckt und nicht mehr ein- und ausweist, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Situation. Eine Überforderung, ja, muss man dann auch erstmal sich eingestehen und danach zu handeln, ist nochmal ungleich schwerer.
Ja. Eine Überforderung findet meistens dann statt, wenn man nicht von vornherein das Ausmaß entweder erkannt hat oder gesagt bekommen hat. Lasse ich jetzt mal völlig offen. Das ist dann was anderes. Weil als Beispiel, wenn du als gewöhnlicher Trainer dann noch das komplette Merchandise mitmachen musst, dann endet das schnell da. Aber das sind die Vereine, die sogenannten One-Man-Shows, wie man so schön sagt, ja. Wo dann diejenigen da 2, 3, vielleicht 4 Jahre machen und dann alles hinschmeißen. Und
das können manchmal auch 3, 4 Leute sein, ne?
Ja.
Ne? So klassische, sag ich mal, Führungsriegen. Ne? Oder sei es die Mutti, die mit ihrem Mann immer alles so nebenbei gemacht hat, den ganzen Game Day und so weiter und so fort, und dann hat sie irgendwann mal keinen Bock mehr oder anderweitig weg. Und auf einmal funktioniert gar nichts mehr.
Ja. Ja.
Auch schon alles erlebt, ne?
Ja, ja, ist so.
Na ja, gut, ja. Leute. Lass uns mal das Schlusswort gewesen sein. Anderthalb Stunden haben wir jetzt voll. Am Sonntag. Ich
bin gerade warm geworden.
Ja, wir können auch noch 2 Stunden weitermachen, bitte. Ich glaube, dann hört jetzt keiner mehr zu. Nee, war wieder schön. Toll, dass du mit dabei warst, Markus, und dein Senf mit dazugegeben hast. Ich würde mal vermuten, es wird jedes Jahr das Gleiche sein. Irgendein Team wird es dann halt wieder treffen. Du hattest im Vorfeld gefragt, Markus, ist das jetzt nur, weil das medial mehr beobachtet wird und wiedergegeben wird? Oder hat sich die Zahl wirklich vergrößert, was Teamsabsagen angeht? Ich glaube, ein großer Teil der medialen Beobachtungen spielt da schon mit rein, dass das auf einmal dass wir das im Fokus haben. Vorher war das
ja, das hatten wir ja mittlerweile, gut, die Frage ist nicht live gewesen, aber das haben wir mittlerweile durch die Zahlen geklärt, die ja im Grunde genommen relativ gleichbleibend sind. Ja. Aber ja, war ein Punkt für mich, der sehr interessant zu sehen war. Deswegen nochmal danke an den Statistikgott.
Ey, ich habe hier auch Zahlen mit reingegeben, ja?
Wollte ich gerade sagen, also Kette zahlt auch. Ne?
Ja, du bist mein Philosophengott.
okay.
Und der lieben. Andere ist der Statistikgott. Nein, aber es war schon interessant zu sehen, weil mir persönlich kam es tatsächlich so vor, als wenn an jeder Ecke hier wieder ein Team über die Wupper geht, was man da so alles hört.
Ja, das ist halt auch inzwischen diese Filterblase und diese Echokammern, in denen man unterwegs ist. Ne?
Weißt du.
Das Problem ist ja, es gehen ja ganze Ligen pleite.
Ja. Welche meinst du?
Ja, also dass man jetzt so eine Nachrichtenlage hat, hat ja auch damit zu tun, dass wir jetzt mehr Portale haben, also mehr Seiten, die sich wirklich um so eine Themen kümmern und verbreiten, dass die Teams sowas jetzt selbst bei Facebook dann auch posten. Also vor 3 Jahren hätte ich es nicht mitbekommen, wenn irgendwo in der Bayernliga ein Team abgemeldet hätte. Aber jetzt, seitdem ich dann halt in dieser Football-Bubble auch wegen dem Podcast unterwegs bin, kriege ich jetzt auch mal mit, dass dort ein Team zurückzieht. Interessiert mich eigentlich eher weniger, weil die Teams, die Ligen, die wir besprechen, finden in NRW und Berlin statt. Alles andere ist für mich so unter ferner Liefen. Entschuldigung, Leute, aber
ja, wo
muss man sich fokussieren?
Ganz ehrlich, Jadebusen. Dass die da
what the fuck, wer sind die? Keine Ahnung. Sorry, Jungs,
aber. Ja, sagen, ne? Jadebusen, die sind abgenippelt. Wortwitz.
also, hätte ich vorher nicht mit.
Entschuldigung, hatten die auch Nippelback? Entschuldigung.
Nippelgate.
Oh Gott, ey. Oh, herrlich.
Ja, mit Piercing.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, sehr schön. Also,
besser wissen wir.
Okay, Leute, dann schön, dass ihr mit dabei wart. Wir melden uns wieder. Ich denke mal, Markus werden wir dann wieder so einen Monat wieder hören.
Roundabout.
Genau.
Wir werden sehen.
Genau. Ja, Saison hat angefangen und ich werde mal gucken, dass ich zwischendurch wieder eine Berliner Trainerrunde aufmache, um die vierte Liga Berlin dann mal zu diskutieren. Habt ihr noch berühmte letzte Worte?
Ja, ich glaube, in 4 Wochen ist ganz gut, weil dann können wir uns über die ganzen Pleiten der ELF, EFA, AFL, EIAL unterhalten, weil in 4 Wochen wissen wir es dann offiziell.
Ob sie gespielt haben, ja, oder wo, wenn die auf Kunstrasen oder auf dem...
Von daher habe ich nicht eben gesagt, wir sind alle zu pessimistisch. Egal.
Danke. Manchmal ist die Unterscheidung zwischen Pessimismus und Realismus, das ist nur eine ganz... Haupt und Linie.
Ja.
Das sagt der Optimist im
Besten. Berühmte letzte Worte. Der Optimist sieht Licht am Ende des Tunnels. Der Pessimist sieht den Zug auf sich zukommen. Der Realist sieht 2 Bescheuerte auf den Gleisen.
Oder wie sagte der Hummer noch im Kochtopf? Fehlt eigentlich nur noch Koks und Wein.
Okay, Leute, besser wird's nicht.
Sinne.
Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Vereinslos sozusagen.
Ich kann's ja mal so in den Raum fahren.
Ja, mach mal.
Ja. Juti, ich muss jetzt mal langsam raus, ne? Ich muss jetzt Mini-Husky durch die Gegend schleudern.
Männer.
War ein Vergnügen, Männer.
Ja, ich danke euch.
War eine schöne Ebenfalls. Runde. Kommt gut heim und demnächst.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Die Coach Potatoes.